ist Ostern, es ist trotzdem Check 24 Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, 30. Spieltag hat begonnen. Und schauen Sie mal in dieses Gesicht, da spricht Bände. So sah er gestern aus. Der Trainer des VfB Stuttgart, Markus Weinzierl. Zu der Zeit war er noch Trainer. Sie haben erneut einen Trainer entlassen. Also 0:6 Klatsche gab es gestern in Augsburg. Und jetzt versuchen Sie mit dem U19-Trainer, mit Nico Willig, es noch zu schaffen, in der Liga zu bleiben. Ist der VfB noch zu retten? Wir schalten natürlich live hin, alle Informationen. Thomas Hitzesberger, der Sportvorstand, wird auch erwartet. Also, da gibt es eine Menge zu besprechen. Die beiden, die jetzt kommen, die haben maßgeblichen Anteil daran, dass es dem VfB so schlecht gestern ergangen ist. Sie werden sich beide freuen. Sie sind gut drauf, haben gute Laune. Hier ist der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg, Stefan Reuter, und der Schiedsrichter der gestrigen Partie, Manuel Gräfe. Wir sind ja unter uns hier. Wie hat er denn gepfiffen gestern?
Es ist schön, wenn man so entspannt neben dem Schiedsrichter stehen kann, muss ich sagen.
Hast du selten, ne?
Ja, doch, immer öfter.
Ja?
Ja, wir sind ruhiger geworden in den letzten Jahren.
Ruhiger und, na, älter sage ich jetzt nicht, das wäre jetzt gemein. Manuel, gestern...
Kommen wir gleich dazu.
Ja.
Zu dem Thema.
Eine Szene wollen wir schon mal anschauen. Okay. Im gestrigen Spiel, das 3-0.
Ja.
Für Augsburg logischerweise. So, hier sehen wir es. Was hast du da aufs Ohr bekommen? Es hätte ja Abseits sein können, genau. Oder? Kriegst du ein Kommando? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wir machen erstmal alles so, wie auch ohne Videobeweis. So haben wir uns im Team verständigt. Und Guido Kleber, mein Assistent, hat gesagt, für ihn kein Abseits, hat das durchlaufen lassen.
Also dein Assistent an der Linie, meinst du?
Genau, jetzt, mein Assistent, ne? An der Linie hat gesagt, kein Abseits. Hm. Aber sehr knapp, sagte er gleich. Und dann hat Daniel Siebert das mit Lasse Koslowski in Köln gecheckt. Hat ein bisschen gedauert, weil es wirklich eng war. Dann hat Mario Gomez noch gehofft, kam an und sagte so, Manu, mach Abseits. Aber das ist nun mal technisch
überprüft. Aber du bist nicht rausgegangen, ne?
Nee, bei technischen Sachen, bei räumlichen Sachen braucht man das nicht, weil das kann Köln selber machen. Und das haben sie halt gesehen, das war kein Abseits und damit regulär. Und dann war eigentlich mit dem 3-0 auch letztendlich die Vorentscheidung gefallen in dem Spiel.
Du hast das gemacht, was du, glaube ich, ungern machst, ne? Trainer rausgeschmissen, neun geholt. Martin Schmidt, jetzt 2 Siege. Und wir haben ja natürlich gefragt, wie es mit dir ist mit der Zusammenarbeit. Hört sich verdammt schwierig an.
Pass mal auf. Ja, glaube ich. Hier merkt man mit Stefan Reuter, der ist ein Fußballspieler, der war ein Gambler. Und man merkt das immer wieder, kann ich es in ihm rauskitzeln, wenn wir Tore schießen im Training, dann strahlt er über das ganze Gesicht. Und ich glaube, das ist sehr ansteckend. Und auf mich war es unheimlich ansteckend. Ich konnte es auf sie weitergeben.
Ja, man muss nur lächeln und strahlen. Ist doch super, oder? Ja. So einfach ist manchmal Fußball.
Wenn es so einfach geht, aber man muss Martin Schmidt natürlich ein Riesenkompliment machen. Ja. Also was bei uns jetzt die letzten 2 Wochen passiert ist, ist außergewöhnlich. Weil wir haben eine sehr schwierige Situation, viele verletzte Spieler. Ja. Und er kommt und vom ersten Tag an, der ist in die Kabine gegangen und hat gesagt, boah, wenn ich mich hier umschaue, was hier für geile Kicker sitzen, was machen wir am liebsten? Gehen wir raus, machen ein Training. Dann hat er gesagt, er wollte nur die Köpfe ein bisschen lüften. Aber die Kunst, die Lockerheit reinzubringen, aber trotzdem taktische Anweisungen zu geben, das ist bewundernswert. Und wenn die Dinge dann im Spiel so funktionieren, wie du es 1-2 Tage vorher im Training einstudiert hast, das gibt der Mannschaft natürlich so einen Glauben und so viel Selbstbewusstsein und so viel Kraft. Es macht Spaß zuzuschauen. Und gestern war natürlich ein Highlight für jeden, der mit dem FC Augsburg zu tun hat.
Wir besprechen das trotzdem gleich noch ein bisschen intensiver, obwohl du schon vieles erklärt hast. Natürlich. Mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Der Weltmeister von 1990, Guido Buchwald. Morgen, Guido. Und das Sport 1-Experte, Mario Basler.
Morgen.
Der freie Journalist und Autor, Bit Gottschalk. Und unser Sport 1-Experte, Stefan Effenberg. Hallo. So, kennt das schon, auch Ostern gibt es eine kleine Erfrischung. Mario, alkoholfrei, alles gut, wie immer. So, damit gebe ich rüber zu Ruth. Schöne Ostern wünsche ich dir.
Wünsche ich dir auch. Einen schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Also, Stuttgart hat gestern nach diesem 0:6-Debakel reagiert und Markus Weinzierl entlassen. Das ist die zweite Trainerentlassung beim VfB in dieser Saison. Er kam ja im Oktober für Taifun Korkut, aber er konnte den VfB eben nicht aus der Gefahrenzone bringen. Im Gegenteil. Und jetzt hat der Interimstrainer Nico Willig 4 Ligaspiele Zeit, um den Klassenerhalt zu schaffen oder sich eben in die Relegation zu retten. Er nimmt auch heute schon die Arbeit auf und leitet das Training. Aber die Zeit ist knapp. Und unsere Frage der Woche lautet, kommt der erneute Trainerwechsel für den VfB Stuttgart im Abstiegskampf zu spät? Rufen Sie uns wieder an. Unter der 01379 011 011, Facebook, Twitter, das sind Ihre Anlaufstellen, das kennen Sie. Oder unser Live-Voting. Funktioniert immer wunderbar online, sport1.de/mittendrin. Einfach mit abstimmen und dann können Sie da auch mitdiskutieren. Das machen Sie ja immer gerne und wir bringen das dann hier in unserer Sendung. Und liebe Zuschauer, heute ist ein Feiertag. Nicht nur, weil Ostern ist, sondern unser Moderator Thomas Helmer hat heute Geburtstag. Großen Applaus!
Sag bitte nicht, wie alt. Ja, ja, ja.
Wir gratulieren natürlich.
Danke.
Ganze Doppel-Team.
Dankeschön.
Thomas, Phantomtor jährt sich und auch deine Filme.
Bis dahin war es echt gut.
1998 beim Bulle von Tölz. Also das wollen wir doch jetzt alle mal gemeinsam noch mal zusammenfassen. Und wir gratulieren herzlich, wie man das beim Fernsehen so macht, mit einem Film.
Lieber Thomas Helmer, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Dir zu Ehren hat man in Hamburg, wo du lebst, deine schlechtesten Moderationen zusammengetragen und ein sogenanntes Helmerfeuer gemacht.
Von wegen verhunzte Moderationen. Thomas Helmer war früher beim Film und hat hocherotische Szenen schon am allerersten Drehtag gemacht.
Ich habe aber gesehen, dass es sehr, sehr harte Arbeit ist.
Und das kam natürlich für Thomas am Ende nicht in Frage. Stattdessen zieht er heute mit solchen Burschen rum.
Wir sind ja nicht so Bundesliga-Typen, wir kommen hier nur zur Champions League, deswegen sehen wir uns natürlich wieder demnächst Dienstag und Mittwoch im Fan-Talk.
Grüße von dem Fan-Talk, Jungs. Ciao.
Feiert.
Übrigens, der Jubilar hat auch ein Jubiläum, dein Phantomtor. Die Mutter aller Phantomtore wird nächste Woche 25 und hat dich fast so bekannt gemacht wie die Moderation des Doppelpass.
Alles Gute zum Geburtstag.
Du hast dich kaum verändert, bleib weiter so am Ball. Dein Team wünscht dir Happy Birthday!
Danke an mein Team. Ohne mein Team wäre ich natürlich auch nichts, muss man so sagen. Also, ich weiß, ihr wollt alle, dass ich einen ausgebe nachher. Ich verstehe das schon. Oh, Stefan, ja?
Es ist kaum zu glauben, aber er ist deutlich älter als ich. Und drum alles, alles Gute. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit.
Stefan, vielen Dank. Und da ist ein Zahlendreher drin, das sehen Sie ja, ne? 45 wäre schön, ne, für uns beide, oder? Aber ja, bist du älter als ich oder jünger? Nee, du bist.
Man sieht es nicht, aber ich bin
66er
Jahrgang, ne? Jünger, ja. Ich bin jünger.
Du bist echt jünger. So, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ich habe eigentlich. Von mir aus können wir aufhören, oder? Wollen wir noch gleich zur Feier gehen? Nein, jetzt sprechen wir natürlich den 30. Spieltag. Woche für Woche hat es der VfB Stuttgart geschafft, seine Negativserie auszubauen. Unter Markus Weinzierl gab es aus 15 Spielen nur einen einzigen Sieg. Gestern hat dann der Verein die Reißleine gezogen.
Die schrecklichen Leiden des Markus W. angesichts einer letzten und nicht alltäglichen Niederlage.
Ich will heute eigentlich nur eins sagen, und zwar, dass ich mich für diese Leistung nur entschuldigen kann.
Besser gesagt, Nicht-Leistung. Schon nach wenigen Minuten ergaben sich die Stuttgarter in ihr grausames Schicksal.
Und man kann sich dann nur entschuldigen, wenn du so eine Leistung ablieferst.
Debakel statt Abstiegskampf, sportlicher Offenbarungseid statt Gegenwehr, Apathie statt Aufbäumen.
Ich habe mich entschuldigt für diese Leistung, das sagt schon viel aus.
Beziehungsweise alles. Aber nicht nur Weinzierl war völlig ratlos und annähernd sprachlos.
Heute war im Prinzip unsere letzte Chance auf den direkten Klassenerhalt. Und so wie die Mannschaft das ganze Thema angegangen ist, kann man sich eigentlich nur entschuldigen. Da fehlen mir auch ein bisschen die Worte, um ehrlich zu sein.
Ob nach seiner Freistellung allerdings alles besser wird? Ob es möglich ist, Zielers Vorderleuten neues Leben einzuhauchen? Schwierige Frage.
Überhaupt kein Selbstvertrauen. Wir sind auf dem Relegationsplatz. Kein Spieler bietet sich mehr an. Hadert.
Die Entscheidung, es in den letzten vier Spielen mit einem anderen Trainer zu versuchen, stand wahrscheinlich bereits während der Augsburg-Blamage fest. Aber angesichts der weit fortgeschrittenen Auflösungserscheinungen auf und neben dem Platz stellt sich natürlich die Frage, kommt dieser Trainerwechsel zu spät?
Gib die Frage gleich mal weiter an Guido. Ja, glaube ich, am nächsten dran ist von uns in Stuttgart.
Ja, zu spät, das ist aber eine Sache. Man ist ja noch auf dem Relegationsplatz. Von daher hat man eigentlich noch alle Chancen, die Klasse zu erhalten. Aber es ist natürlich schon eine Bilanz von Markus Weinzierl. Egal, ob er jetzt ein guter oder schlechter Trainer ist, das kann man. Ich glaube, jeder, der ein Profitrainer ist, der hat seine Gedankengänge und alles. Und hat seine Ideen, aber die konnte er einfach nicht umsetzen. Und die Mannschaft konnte das auch nicht umsetzen, seine Gedanken. Also von daher muss ich sagen, es ist schon arg spät, wenn man eine Rückrunde spielt mit 7 Punkten, glaube ich, aus inzwischen 13 Spiele. Das ist schon unterirdisch. Und man hat nach dem 7. Platz letztes Jahr trotz aller Warnungen gemeint, jetzt marschiert man durch und kann investieren. Man hat sehr viel Geld in die Hand genommen und ist jetzt da auf dem 16. Platz. Also man kann nicht alles an Markus Weinzierl festmachen, sondern die ganze Kaderplanung war einfach schlecht.
Klar, er ist nicht nur alleine in der Verantwortung. Gestern der negative Höhepunkt, Stefan, aber hat sich das nicht vorher schon angedeutet, dass es in die falsche Richtung geht?
Ja, ich glaube, der Markus hat das auch selber gespürt und gemerkt. Das hat er ja auch geäußert. Er hat gesagt, bald ist es soweit, bald bin ich nicht mehr Trainer. Jetzt haben sie die Reißleine gezogen. Ich denke mal, so bitter wie es ist für Markus zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt muss sich der VfB Stuttgart auf die Relegation konzentrieren. So sehe ich das.
Ja, was anderes gibt es nicht mehr, oder? Nee, theoretisch kann man natürlich direkt noch absteigen, ne?
Ja, wenn sie so weiterspielen, hoffe ich, dass sie direkt absteigen, weil so einen Scheiß kann man ja nicht angucken. Ja, also wenn du beim direkten Mitkonkurrenten so einen Fußball spielst, dich so ergibst und solche grausame Fehler machst, es ist ja ähnlich wie Hannover, die sind ja genauso schlecht und es ist, wäre zwar schade für den VfB, aber nochmal nach so einer Leistung, weg. Alle weg.
Ja gut, die haben den Trainer schon mal entlassen.
Ja, aber die Spieler auch, alle weg, alle weg. Du musst alle auch, alle weg. Spiel mit der zweiten Mannschaft. Das ist eine Katastrophe. Also man kann ja mal ein Spiel verlieren. Gibt es nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn du wirklich in so einem entscheidenden Spiel, vielleicht, dass du noch direkt drin bleiben kannst, dich so ergibst und so aufläufst und so Fußball spielst. Also wenn 1, 2, 3, 4, 5, 6, gut, Stefan hätte ja beim Gegnergang gespielt. Ich glaube, wir 6, wir wären nicht schlechter gewesen wie die ganze Truppe gestern. Und deswegen alle weg.
Man muss ja voll erholen.
Nee, ist alles gut. Jeder soll bitte seine Meinung äußern. Ist natürlich nicht so einfach umzusetzen. Martin Quass ist am Telefon in Stuttgart. Martin, hallo, schönen guten Morgen.
Morgen, schöne Ostern.
Gib uns mal ein Update der aktuellen Situation, bitte.
Jo, 12, 13 Mann trainieren. Alle, die verletzt waren oder sind oder gestern nicht zu 90%, zu 100% zum Einsatz kamen. Die Mannschaft ist gerade ausgelaufen, etwa so geschätzte 3-4 Kilometer hier rund über die 6-7 Trainingsplätze. Jetzt gerade in dieser Sekunde sammelt sich im Hintergrund die Kollegenschar zusammen, weil Thomas Hitzlsperger gleich sprechen will, wird, wie auch immer. Der steht im Moment so 6-7 Meter von mir hier entfernt und diskutiert mit dem Präsidenten Herrn Dietrich sehr eifrig. Ja, und auf dem Platz steht der neue Trainer Nico Willis und sattelt so ein bisschen mit den Bartschnubbers dieser Welt. Ein bisschen Ball hochhalten und so weiter. Was man so halt macht, wenn man Ostersonntags nichts zu tun hat.
Ist doch gestern schon ausgelaufen, oder?
Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Mario hat gesagt, die sind doch gestern schon ausgelaufen.
Ja, ich hab's gehört. Es ist natürlich ein großer Galgenhumor. Man merkt das, egal mit wem man spricht, heute Morgen mit den Fans, die sind völlig konsterniert. Also das Maximum ist jetzt irgendwie die Relegation zu erreichen, hat natürlich Hoffnung, dass der SSC Nürnberg, also der Konkurrent, auch nicht besonders stark punktet. Wir spielen nächste Woche gegen den FC Bayern. Besonders hoch werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen, sodass es danach aussieht, dass die 3 Punkte auch in die letzten Spiele gerettet werden kann. Und natürlich gibt es so irgendwie ein bisschen dieses Augsburger Modell, ja, neuer Trainer, 6 Punkte, 9-1-Tore, das wäre so ein Ideal. Und dann hätte man eventuell am letzten Spieltag, das ist ja eigentlich ein Wahnsinnskick auf Schalke gegen Stuttgart, also so irre das klingt, man kann direkt absteigen, es aber auch noch schaffen. Aber jetzt sind wir mal sagen wir es mal auf Deutsch, nur wegen der Doofheit der anderen verdient hätte das der VfB in der Situation eigentlich nicht mehr.
Martin, wir sehen Thomas Hitzesberger. Mach dich mal auf den Weg, schleich dich mal da ran. Wir sprechen gleich nochmal mit dir. Danke.
Ja, da kann ich euch erzählen, was er dann so auf die Beste gepackt hat. Das machen wir.
Also mir tut der Markus Weinzierl total leid, weil ich glaube, er ist Opfer einer Entwicklung beim VfB Stuttgart, die eigentlich schon mit der falschen Vereinspolitik nach dem Aufstieg begonnen hat. Man hatte mit Hannes Wolf ein ganz klares Konzept, ein sehr dynamisches Konzept. Als man sich dann getrennt hat, da weiß ich noch, da habe ich auch hier in der Sendung noch gesessen, hat man Korkut geholt. Der konnte sein Glück gar nicht fassen, dass er mit ganz knappen Spielen da Punkte gesammelt hat. Es war damals schon klar absehbar, dass da irgendwas konzeptionell nicht stimmt. Und dann kam Größenwahn dazu. Jetzt dann mit Weinzierl wieder ein anderer Trainer. Also was Kontinuität betrifft, eine Spielidee, die man sich in der zweiten Liga angeeignet hat, ist da nicht mehr zu erkennen. Insofern wird dieser Verein bestraft für diese wirklich fatale Vereinspolitik. Das ist so viel Kompetenz rund um Stuttgart. Hier sitzt jemand, ja. Und erst mit Hitzesberger wurde die auch wieder gefragt und wieder mit eingebunden. Jetzt bekommt man die Quittung dafür.
Das war nur einer. Na, Stefan, du kennst ja Markus Weinzierl. Gut, er war Trainer in Augsburg. Wie würdest du ihn charakterisieren?
Ja, wir hatten eine grandiose Zeit zusammen und eine sehr erfolgreiche Zeit. Er hat einen super Job gemacht.
Das war
noch
mit den 9 Punkten damals, ne, als er kam.
Ja, in der Winterpause hatten wir 9 Punkte. Dann bin ich gekommen in der Winterpause. Und
so war's, ja.
Wir hatten vom ersten Tag an, das hat gepasst. Also er hatte eine klare Idee, wie er spielen lassen will. Nämlich mit einer guten Kompaktheit, mit einer guten Stabilität, sehr schnell umschalten. Und wir hatten ja dann wirklich tolle Jahre zusammen, haben einmal sogar einen Euroleague-Platz erreicht, tolle Saison gespielt, auch in dem Jahr, als wir in der Euroleague dabei waren, knapp nur ausgeschieden in Liverpool. Man hat Stafelidis kurz vor Schluss die Chancen zum 1-1, dann kommen wir in Liverpool weiter, aber wir haben die Gruppenphase überstanden, haben in dem Jahr trotzdem die Klasse gehalten, was ja nicht ganz so einfach ist für einen Verein, der es nicht gewohnt ist, international zu spielen. Und ja, dann hat er sich entschieden.
Aber seit er bei euch weg ist, geht es mit seiner Karriere ja ein bisschen
in die falsche Richtung, ne? Entschieden, Schalke nach Schalke zu gehen, weil er ein sehr gutes Angebot hatte. Nur er wurde nach Augsburg einfach nie richtig glücklich. Und bei uns hatte er eine tolle Zeit, aber er wollte dann einen anderen Weg gehen. Aber was jetzt in Stuttgart los ist, das tut mir natürlich leid. Weil da
hattest du gestern Kontakt mit ihm, Stefan? Hattest du gestern Kontakt mit ihm?
Nee, auch nach dem Spiel, nicht, weil vor dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, da bist du so...
Hast du auch keinen Bock gehabt, ne?
Naja, da bist du so aufs Spiel konzentriert und fokussiert und da willst du das Geplänkel eigentlich nicht. Und nach so einem Spiel weiß ich genau, wie es in ihm aussieht. Das tut mir wahnsinnig leid für ihn, dass er sowas mit... leben muss. Ich meine, ich kann es gut nachvollziehen. Wir waren vor ein paar Wochen in einer ähnlich schwierigen Situation, nicht ganz so dramatisch, haben jetzt in den letzten 2 Spielen einen Befreiungsschlag gelandet. Aber Trainer hat mir gestern gesagt, wir sind noch nicht durch, also noch nicht zu früh feiern. Wir haben 10 Punkte Vorsprung bei 4 Spielen, die ausstehen. Also,
aber das sollte man schon schaffen, ne, Stefan?
Das sollte man schaffen, weil ja nicht davon auszugehen ist, dass die Mannschaften unten alle Spiele gewinnen. Nur rechnerisch ist es eben noch möglich. Und wir haben jetzt nochmal ein Heimspiel und wollen es natürlich aus eigener Kraft zu Hause gegen Leverkusen Freitagabend auch fix machen. Also wir haben tolle Spiele jetzt noch, die vor uns liegen. Heimspiel gegen Leverkusen, dann Auswärtsspiel in Schalke. Da geht es für uns darum, vor Schalke zu bleiben. Dann spielen wir zu Hause gegen Hertha. Das ist das letzte Heimspiel der Saison. Dann willst du dich auch noch mal vernünftig präsentieren und unseren Fans noch mal Spaß machen. Dann spielen wir in Wolfsburg.
Wolltest du uns die Ergebnisse schon sagen? Auch?
Nee, aber letztes Spiel der Saison.
Also das
Schöne ist die Konstellation, die jetzt auf uns zukommt.
Alles ideal für euch.
Okay. Ja, du hast einfach in jedem Spiel noch mal eine extreme Motivation auch zu punkten. Und das ist in unserer Situation mit so viel angeschlagenen, verletzten Spielern, dass wir
jetzt in der komfortablen Situation stehen, ist für uns
Stefan, machen wir grandios. Gleich gerne noch mal. Kannst du noch mal in Ruhe erklären? Wir sind immer noch beim VfB. Ja. In 7 Jahren, Guido, hat kein Trainer eine Saison durchgehalten.
Ja, das sagt doch schon einiges.
Bruno Labbadia war der Letzte.
So. Mhm. Ja, das sagt doch schon einiges. Dafür, dass die Erklärung, ich glaube, da braucht man ein paar Stunden. Also ich weiß nicht, ob so viel Zeit für den VfB da ist. Aber man hat die Entwicklung schon über Jahre gesehen. Und der Markus von Weinzierl ist natürlich jetzt auch nur das letzte Glied. Das letzte Glied jetzt der momentan, der halt entlassen wird und der Leidtragende auch ist. Mit sich hat alles versucht, hat auch mit Taktikänderungen, mit Systemänderungen und alles immer wieder versucht. Aber die Mannschaft ist einfach so zusammengewürfelt, dass da einfach keine Kontinuität reingeht und man hat keine Mentalität. Und für uns Stuttgarter ist das natürlich alles enttäuschend. Für mich ist das Schlimme auch die Fans. Man hat ja ein tolles Umfeld. Man hat 65.000 Mitglieder jetzt. Die Fans, die kommen, die Stadien sind, das Stadion ist voll aus. Wie viel waren in Augsburg? 5.000, 6.000 Zuschauer. Jeder hofft und bangt. Und dann kommen solche enttäuschenden Ergebnisse raus.
Man ist liegt nur 3.000 bei uns.
Ja, das sind aber nur 2000 wahrscheinlich aus dem Stadion draußen noch gewesen und haben mit angefeuert. Ja.
Nicht ganz so weit,
also von daher muss ich sagen, ist es für uns VfBler einfach brutal enttäuschend, was da die letzten Jahre und vor allem auch jetzt dieses Jahr wieder abgeht. Man kann nur hoffen, dass man irgendwie das hinbringt, dass es der Nico Willig hinbringt, dass man noch die Kurve kriegt, dass man Nürnberg hinter sich lässt und dann die Relegation gewinnt. Die Möglichkeit ist da, die Einzelqualität ist da von den Spielern, aber aus einzelnen guten Spielern muss man auch das Team irgendwo immer im Kopf haben, der Teamspirit, und der fehlt total, und da sind in den letzten Jahren viele, viele Fehler gemacht worden und da ist auch keine Kontinuität reingekommen im VfB.
Du wolltest gerade was sagen?
Nee, was mir halt auffällt, der VfB fährt mit der Selbstverständlichkeit nach Augsburg, da fahren wir hin, um zu gewinnen. Ich glaube, in den letzten 5, 6 Jahren ist 4-mal nach einer Niederlage vom VfB in Augsburg der Trainer entlassen worden.
Stimmt.
Also, das ist auch richtig. Ich finde, du musst die Situation realistisch einschätzen und bewerten und nicht sagen, wir als VfB fahren nach Augsburg und hauen die weg. So leicht ist es dann.
Stefan, du hast ja vollkommen recht. Man hat einfach die Zeichen nicht erkannt. Man hat immer noch gemeint, ja, es sind ja noch Spiele. Man ist ja auf dem Relegationsplatz. Aber das wird besser. Die Einstellung ist besser geworden. Das waren immer solche.
Ist das Überheblichkeit, Themen. Schönreden? Wie würdest du das machen?
Genau, alles das. Und man hat aber in der Tiefe gesehen, der Inhalt des Spiels ist nicht besser geworden. Man hat trotzdem schlecht gespielt. Dann hieß es, gegen Dortmund haben wir 70 Minuten mitgehalten. Und dann hat man da wieder. Man hat immer 30. versucht, was Positives rein zu interpretieren in das ganze Spiel, aber man hat immer wieder verloren. Da hieß es, in der Rückrunde ist es besser geworden, aber man hat in der Rückrunde 7 Punkte geholt, in der Vorrunde 14 Punkte. Dann hat man in der Rückrunde schon jetzt fast so viele Gegentore bekommen wie in der ganzen Vorrunde und sind noch 4 Spiele aus. Also es ist nichts besser geworden, obwohl es jeder immer sehen wollte, dass es besser wird. Aber das Ergebnis, die Tatsachen waren einfach nicht besser. Und das ist das Enttäuschende für uns VfBler, das ist, was da abgelaufen ist oder auch jetzt noch abläuft. Ich hoffe, dass es irgendwie doch noch.
Ja, so viele VfBler sind ja nicht mehr da. Du bist ja auch nicht mehr im Aufsichtsrat. Also
ja, aber VfB ist bei mir immer noch im Herzen. Klar, ich bin Ehrenspielführer und ich bin immer noch.
Also was ich jetzt verstehe, ist, wenn da der Punkteschnitt 0,7 Punkte ist, der schlechteste seit Armin Fees zweite Amtsperiode, 0,7 Punkte. Warum da keiner im Verein mal Alarm schlägt und dagegen steuert, wenn doch die Diagnose so offensichtlich ist, wie du das jetzt hier gerade darlegst. Da müssen doch Kräfte im Verein sein, die sagen, Leute, wir müssen hier aufpassen. Also,
ich habe das auch oft.
Du brauchst ja nur den Präsidenten anzugucken, wie der auf der Tribüne sitzt. Musst du den Präsidenten angucken, wie der auf der Tribüne sitzt. Da schläft der Ball ein.
Gut, er spielt aber nicht. Also,
ja.
Wir gehen gleich mal ein bisschen tiefer rein. Thomas Hitzesberger wollen wir gleich auch noch hören. Machen eine kurze Pause, sind dann zurück am Ostersonntag. Hi von Adel und Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Check 24 Doppelpass. Wir reden weiter über diese desaströse Vorstellung des VfB Stuttgart. Manuel, du hast das Spiel gepfiffen und hast gehört, keine einzige gelbe Karte. Ist ja eigentlich schön mal. Ne?
Für mich als Schiri ist das super.
Gab es überhaupt Körperkontakt?
Ja, aber wenig. Also ich hatte da doch wirklich mehr erwartet. Auch Abstiegsspiel halt, stellt man sich auch Schiedsrichter entsprechend ein. Auch nach dem 2-0 habe ich dann gedacht, jetzt kommt eine Reaktion. Kam aber nicht. Ich fand auch, dass Stuttgart sogar erstmal engagiert begonnen hatte, aber eben zwei relativ einfache Tore bekommen hat. Und dann hat man gesehen, die Köpfe sind runtergegangen und dann sind sie so ein bisschen zusammengefallen. In der jetzigen Lage nachvollziehbar, da läuft es dann halt nicht. Und dadurch wurde es dann leider ein trauriger Tag für Stuttgart, für mich als Schiedsrichter einfacher. Ja. Aber für mich auch überraschend.
Ja nicht, du hast ja nicht gespielt in dem Fall. Guido hat eben gesagt, ah, jetzt hör auf, ne? Oder hört auf, sagt nicht wieder, bis zum 0-2 war alles gut und war prima. Das ist genau das, was in den letzten Monaten, muss man sagen, immer wieder vorgekommen ist. Ne?
Da hat mich schon gefreut, dass man nicht ganz so hoch verloren hat, sondern mal 3-1 in Dortmund nur. Oder man kann ja mithalten. Und das ist, deshalb habe ich zu ihm auch gesagt, jetzt fängst du auch noch damit an. Es bringt nichts, wenn man 20 Minuten vielleicht mal wettbewerbsfähig ist in einem Spiel mit drin ist, aber im Endeffekt die entscheidenden Momente einfach nicht die Qualität hat, da das entscheidende Tor zu machen oder auch hinten keinen Fehler zu machen. Fußball ist ja eine Vermeidung von Fehlern. Wer weniger Fehler macht, gewinnt meistens auch. Und wir haben da im Mittelfeld.
Lass ihn das mal zu Ende, dann zahlt er gleich. Das ist ja,
okay. Mehr als drei waren mehr Phrasen drin waren in der
Aussage. Wie viel geht nicht raus hier? Ich zahle da ja schon, auch wenn ich Schwabe bin, ich zahle.
Okay. Das ist die Gefahr, das ist die Gefahr.
Ja. Aber das ist ja das. Es sieht manchmal gefällig aus, aber in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Situationen, da ist man nicht richtig präsent, da macht man den Fehler, macht man den Leichtsinnsfehler oder man tut nicht das Ding mal.
Aber genießt doch mal das Tor, das gerade gezeigt wird.
Wir kommen doch noch zu euch.
Also ist ja wieder 3 € raus.
So macht er das. Stefan, hast du denn, warum mobbt man zum Beispiel Guido aus dem Aufsichtsrat?
Ja, der sitzt doch neben dir, frag ihn. Der weiß es doch viel besser.
Guido, warum?
Aber ich kann es nicht nachvollziehen, um das mal zu sagen, wenn du eine hohe Fachkompetenz hast, die rauszutun, dann muss ja irgendwas im Umfeld dann Stuttgart anscheinend nicht stimmen.
Was war denn da los, Guido? Jetzt kannst du es ja sagen.
Es ist ja...
Wurde irgendwie im Interview vorbereitet, hatte man den Eindruck, ne? Oder hast du dich zu kritisch geäußert? Was?
Ja, man hat mir was vorgeworfen, was also ein Aufsichtsratskollege unterstellt. Und wenn man im Aufsichtsrat sitzt, in einem hohen Gremium, in dem höchsten Gremium von einem Verein, da erwarte ich einfach, dass es dass Respekt untereinander ist, dass man Vertrauen untereinander hat und auch eine Wertschätzung untereinander hat. Man hat ja nur eine Sache im Kopf, den VfB erfolgreich zu machen oder den Club oder wo man drin sitzt, erfolgreich zu gestalten.
Aber dann fängt es ja helfen. Da oben schon an eigentlich beim
und
VfB.
Und wenn man dann in der Öffentlichkeit so angegriffen wird und dann gibt es... auch anschließend, ich bin auch mal emotional, auch wenn ich manchmal sehr ruhig bin, dann erwarte ich einfach, dass man dann irgendwo am nächsten Tag einen Hörer in die Hand nimmt und sagt, Mensch, das war kacke, vergessen wir es, es tut mir leid.
Man spricht drüber.
Ja. Gerade wenn man in so einem Gremium ist und wenn man dann in der Öffentlichkeit so eine Auseinandersetzung hat. Und das kam halt nicht. Und dann ist es für mich ganz klar, dann kann ich da auch nicht mehr mitwirken in dem Moment mit den Leuten, weil ich möchte einfach positiv was bewirken in einem Verein, meine Kompetenz einbringen. Mhm. Und wenn man aber da dann so angegriffen wird, grundlos angegriffen wird, ohne Grund auch noch, das muss man auch noch sehen, ohne Grund.
Was sind das denn, persönliche Eitelkeiten oder was soll das?
Ich kann es nicht erklären. Man hat mir einfach da vorgeworfen, ich hätte da mit dem Thomas Berthold drüber irgendwas gesprochen. Und es ist doch normal, wenn wir unter Fußballer irgendwo zusammen sind, dann tut man doch abends über die Situationen sprechen. Von dem Verein oder von anderen, was machst du gerade und. Das ist das Normalste auf der Welt. Und das war im Oktober irgendwann mal und das Interview vom Thomas Berthold, das ausschlaggebend war, das war im Februar. Seitdem habe ich mit dem Thomas gar nicht mehr gesprochen. Also von daher war das für mich, da kamen auch noch andere Äußerungen.
Aber mal eine Frage, wie viele Leute sind im Aufsichtsrat gewesen? Oder?
Also 8, 9.
Zu viele.
Wie viele Nicht-Fußballer?
7.
Genau.
6, ja, der Lode kann auch.
Ich glaube wirklich, ne?
Ja, aber 6. Ja,
Was wolltest du damit sagen? Komm.
Nein, dann hast du halt ein Problem. Das, was der Guido ja gerade gesagt hat, wenn wir unter Fußballern reden und... Ja, da kommt dann die Wahrheit auf den Tisch, da wird Tacheles geredet und dann geht man raus und sagt, okay, wir wollen es besser machen.
Das ist der Punkt. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass er so früh aufgehört hat, ehrlich gesagt. Da muss er auch kämpfen.
Ja, ich bin ein Kämpfer, ich glaube, ich war ja schon ein Kämpfer.
Frag mal Maradona, so. Was das für ein Kämpfer war.
Ja, aber das ist das Problem.
Ich habe den VfB nach wie vor.
Also vor allen Dingen bei euch dann in Stuttgart. Dass du eben dann nicht die Kompetenz hast in einer ganz hohen führenden Position, die dann Entscheidungen treffen auf Kosten des Vereins. So ist das.
Okay, Aufsichtsrat ist ja immer noch Aufsicht und Rat und kein Entscheider. Man kann natürlich den Vorstand entlassen im Endeffekt, aber das operative Geschäft machen die Vorstände. Das ist auch ganz klar.
Welche Rolle spielt denn der Präsident in dieser ganzen Sache?
Ja, okay, Geschichte. In der Geschichte, der Präsident ist derjenige, der ist der Präsident. Der oben sitzt das Aufsichtsratsvorsitzende, muss man sagen. Schon ein Entscheider, ist das ganz klar. Aber ich muss sagen, das war jetzt nicht mit dem Präsidenten der Konflikt.
Nein, das habe ich Ihnen auch nicht angehört.
Dass da was Falsches rüberkommt.
Nein. Stefan, aber unter diesen Voraussetzungen kann man eigentlich nicht erfolgreich arbeiten, oder? Wenn da keine Einigkeit herrscht?
Bei uns ist es seit Jahren die ganz große Stärke, dass es einen kleinen Kreis an Entscheidern gibt, dass wir die Dinge intern besprechen, dass wir Ruhe haben, dass wir intern zwar durchaus kontrovers die Dinge auch diskutieren können, aber so lange gemeinsam sprechen, dass wir eben mit einer Meinung nach außen treten und mit einer Stimme nach außen auftreten. Und das ist ein tolles Arbeiten, weil es einfach so ist, dass du während der Saison immer mal eine schwierige Phase hast. Das ist ja nicht ganz ungewöhnlich für den FC Augsburg, dass du auch mal unten reingerätst oder ein paar Spiele in Folge verlierst. Wenn du da die Ruhe nicht bewahrst und auch nicht die Gremien die Ruhe bewahren, hast du überhaupt keine Chance.
Ja. Gut, was sind die Reaktionen im Netz denn zum VfB? Gibt es bestimmt eine Menge, oder?
Ja, und die Fans kriegen natürlich die Unstimmigkeiten mit und verlieren immer mehr. Die Zuversicht ist klar, für die meisten kommt dieser erneute Trainerwechsel viel zu spät. Die Augsburger haben noch vor 2 Spieltagen den Trainer gewechselt. Das hat gut funktioniert. Jetzt sind es nur noch 4 Spieltage und ein Großteil glaubt, das reicht nicht mehr. Aber vor allem, weil man eben denkt, dass die Mannschaft das auch nicht mehr umbiegen kann. Ganz großes Danke an Nico Willig. Nicht jeder würde sich zutrauen, diese Trümmertruppe zu übernehmen. Und hier heißt es auch, wir werden unter keinem Trainer mit diesem Söldnerhaufen auch noch nur noch einen Punkt holen. Unsere Hoffnung ist das Nürnberger Restprogramm. Und ein interessanter Tweet von Arthur, der schreibt noch, hätten Schalke und Stuttgart heute gegeneinander antreten müssen, dann wäre es wohl -6 zu -6 ausgegangen. Diese Partie kommt übrigens noch am 34. Spieltag. Aber die Zuversicht der Stuttgarter Fans, sie schwindet.
So, Martin Quast ist wieder uns zugeschaltet. Martin, hörst du uns ja, ne?
Ja, Logo.
Gut, was hat sich ergeben?
Ja, also es war ein sehr interessantes Gespräch eben mit Thomas Hitzlsperger. Viertelstunde lang etwa gerade der Präsident des VfB Stuttgart, aber er hat sich erbeten, ohne Kameras zu sprechen. Also nur für die schreibenden Kollegen. Thomas Hitzlsperger allerdings hat sehr intensiv Rede und Antwort gestanden, unter anderem zum Thema Mut. Es seien doch auch andere Trainer auf dem Markt, die sich auskennen in Sachen Abstiegskampf. Und da kann man Thomas Hitzlsperger total verstehen, dass er sagt, in so einer Situation nur Vertrauen auf jemanden, den er in- und auswendig kennt. Man muss wissen, er hat mit Nico Willig sehr intensiv im Nachwuchsleistungszentrum zusammengearbeitet. Nico Willig hat auf seinen Stationen, auf seiner 8-jährigen Trainerstation bisher einen sehr, sehr guten Punkteschnitt, wenngleich das natürlich nur mal eine Oberligamannschaft war und viele Jugendmannschaften in Balingen, bei den Stuttgarter Kickers und beim VfB. Aber er ist zumindest, hat einen positiven Touch und genau den hat er herausgestellt, der VfB mit seiner A-Jugend seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder so, dass sie um die deutsche Meisterschaft mitspielen werden, sind im Moment Tabellenführer. Also der kommt mit einer positiven Aura. Ob das allerdings bei den Jungs aus Argentinien und was weiß ich woher ankommt, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil das ist schon sehr, sehr verfahren. Und Thomas Hitzlsperger hat eben auch gesagt, auf die Frage, ob es denn zu einem Endspiel gegen Schalke kommen könnte, hat er gesagt, wir sind alle so weit weg von Normalform und so weit weg im Moment davon, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Lassen Sie uns einfach nur an Mönchengladbach denken, jetzt am Samstag. Alles Weitere wäre vermessen. Also ich bin da bei den Usern aus dem Netz. Die einzige Chance und Hoffnung für den VfB Stuttgart ist das harte Restprogramm für den 1. FC Nürnberg.
Aber Thomas Hitzlsperger hatte ja Markus Weinzierl eine Jobgarantie ausgesprochen. Heißt das im Umkehrschluss? Ja, okay. Ja.
Daraufhin habe ich ihn auch angesprochen und das hat er gesagt und das kann ich auch nachvollziehen und so ist es denn auch wirklich. Er hat dann von dem Moment gesprochen, allerdings wenn es Ereignisse gibt, die das komplett zum Nachdenken oder dass man zum Nachdenken nochmal kommt, dann muss man natürlich die Situation komplett neu bewerten. Da waren ja ganz gute Ansätze in der Vergangenheit nach dem 5-1 gegen Hannover. Die Defensive hat eigentlich relativ stabil gestanden und dann kam dieser Schlendrian wieder rein. Und aber nach so einem Augsburg-Spiel, ganz im Ernst, kannst du ja nur noch reagieren. Wenn der VfB jetzt genauso weitergemacht hätte, dann hätte Thomas Hitzlsperger gleich mitgehen können, weil das wäre Doktor fast gewesen. Also er musste jetzt reagieren und mit dieser hausinternen Lösung, denke ich, ist auch ganz richtig, weil alles andere, wenn da jetzt ein Externer dazukommt, bis der kapiert, was hier läuft, ist der VfB abgestiegen und ist in der Sommerpause. Also das ist schon der einzige richtige und letzte Hoffnungsschritt, den der VfB hier gerade geht.
Aber Martin, was ich eigentlich sagen wollte damit ist, war Thomas deswegen, Thomas Hitzlsperger, nicht hundertprozentig vorbereitet jetzt, auch einen anderen Nachfolger zu präsentieren? Er musste eigentlich einen aus dem eigenen Stall nehmen, weil er eben gesagt hat, eigentlich will ich mit Markus Weinzierl die Saison beenden.
Also das habe ich aus seinen Worten so entnommen. Das wäre aber auch vor 2 oder vor 3 Wochen so gewesen. Da bin ich mir zu 100% sicher, auch da hätte er auf Nico Willig zugegriffen, weil diese letzten 6, 7 Wochen, das hätte Guido bestätigen, du musst es eigentlich selbst wissen, oder auch Stefan Reuter, in den letzten 6, 7 Wochen da nochmal zu reagieren und den richtigen Treffer zu landen, das ist ein bisschen die Lotterie. Also herzlichen Glückwunsch an Augsburg, das ist der Stefan Reuter, hätte er wahrscheinlich auch Lotto spielen können, hätte er auch 6 richtige abgeräumt, dass der so einschlägt, der Martin Schmitz, das ist ganz, ganz viel richtig gemacht, aber das ist mit Sicherheit nicht gang und gäbe. Also dass sich Thomas Hitzlsperger darauf etwas verlässt, was er kennt, kann man nachvollziehen, finde ich.
Martin, wir werden Stefan natürlich das auch gleich fragen. Reden auch noch mal weiter beim VfB Schalke, Augsburg und den Videobeweis. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. So, da sind wir schon wieder. Martin Quast ist uns auch zugeschaltet aus Stuttgart. Martin, wir haben ja die Frage der Woche hier gestellt, war es vielleicht zu spät, Markus Weinz hier zu befreien?
Also ich glaube, da muss man mal relativ weit ausholen. Und da möchte ich mal zurückgehen auf den 3. Dezember 2018. Habe ich mich gestern erinnert und in Vorbereitung auf den heutigen Tag mir die ganze Veranstaltung nochmal angeschaut. Da gab es just vor 17 Spieltagen, als der VfB Augsburg geschlagen hatte mit 1-0 hier im Heimspiel und auf Platz 16 stand mit 11 Punkten, kam seine Veranstaltung 125 Jahre VfB. Da waren zu Gast Mario Gomez, Uli Hoeneß und Wolfgang Dietrich, der Präsident. Damals stand dem VfB das Hals, das Wasser schon bis zum Hals. Ich habe mir das gestern nochmal angehört, weil ich es in Erinnerung hatte. Da hat Wolfgang Dietrich an diesem Tag achtmal den Satz bemüht. Ich bin zutiefst überzeugt, dass unter anderem das Saisonziel erreicht wird zwischen Platz 9 und 13. Der 5-Jahres-Plan gehalten werden kann und der VfB bis 2021 unter den ersten 6 der Bundesliga spielt und unter anderem, dass die Spieler im Kader des VfB noch deutlich besser gemacht werden. Wenn dies nicht möglich wäre, hat er wortwörtlich gesagt, hätten wir schon andere Maßnahmen ergriffen. Er sagt klipp und klar und wortwörtlich, wir sind weit davon entfernt, unsere Saison nicht zu erreichen, unser Saisonziel, und es wird hier kein Notstand aufgerufen. Nun nochmal, davon bin ich zutiefst überzeugt. So, im Nachhinein ist man schlauer. Ich bin der Meinung, entweder haben die sich hier komplett die Realität schön gesoffen oder sie haben den Schuss nicht gehört. Eins von beiden. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
Martin, vielen Dank. Im Nachhinein ist man schlauer. Ich zahle mal für dich. Vielen Dank, dass du am Ostersonntag zur Verfügung standst. Guido, hast du eigentlich schon bezahlt?
Der Schwabe.
Was muss ich in die Firma sehen?
Ja.
Also aber auch hier reinlegen.
Wie kommt man zu so einer Fehleinschätzung?
Nee, wenn man keine Ahnung hat vom Fußball. Na, wenn du der Peter
hat sehr hohe Ziele.
Aber der Peter hat ja gerade richtig gesagt. Ich meine, wenn du einen 5-Jahres-Plan vorgibst, ich wüsste jetzt das nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand schon mal einen 5-Jahres-Plan eingehalten hat. Auch mit einer Jobgarantie, wenn du 6 Spieltage vor Schluss einem Trainer eine Jobgarantie aussprichst, das ist ja auch für mich ein Schwachsinn. Es geht am Schluss nicht um einen Trainer, Es geht hier um einen Verein. Und wenn ich sehe, dass eine Spirale da ist, die immer wieder nach unten geht, kann ich nicht hingehen und ganz 6 Wochen oder 6 Spieltage vor Schluss einem Trainer eine Jobgarantie geben, weil im Hinterkopf musst du als Verantwortlicher, der für den Sport zuständig ist, musst du eine Notlösung haben. Und wenn es nur 2 Spieltage vor Schluss ist, weil, nochmal, es geht nicht um den Trainer, sondern es geht um den Verein. Und ich muss alles dafür tun, dass ein Verein in der Liga bleibt. Und deswegen eine Jobgarantie jemand zu geben, dann musst du das unterschreiben, musst sagen, wenn ich ihn dann entlasse, dann gehe ich gleich mit. Ich würde nie einem Trainer 6 Wochen vor Schluss, wenn ich 15 Spiele, glaube ich, hat er gemacht, 1 gewonnen oder so irgendwie.
Aus 15 Spielen.
Kannst du doch keinem Trainer eine Jobgarantie, weil du weißt doch im Hinterkopf, das kannst du nicht einhalten, wenn er noch 2, 3 Spiele verliert. Das geht gar nicht. Und deswegen finde ich es auch nicht gut, dass man hingeht. Aber das ist halt das Geschäft. Da wird gelogen, dass es gerade so kracht und fertig. So ist das. Da ist der Fußball mittlerweile. Ist so schlimm geworden, weil sie alles sich hinstellen und erzählen irgendeine Scheiße, wo sie 3 Wochen später müssen es revidieren, müssen sagen, naja, wir müssen halt reagieren, weil das ist ja ganz normal. Ja, dann gebe ich aber auch keine Jobgarantie einem Trainer 6 Wochen vor Spielschluss oder vor Saisonende. Ganz einfach.
Hitzesberger zugutehalten. Es ist zum ersten Mal in so einem Job bei einem Verein und er hat diese Treue, das Treuegelöbnis in guter und bester Absicht abgegeben, weil er an die Arbeit von Weinzierl glaubt. Er ist jetzt an die Realität gestoßen. Welche Alternative hätte er denn weiter so und sehenden Auges in den Abgrund gehen und zu sagen, nein, ich muss meine eigenen Worte fressen? Und das hat er getan. Er hat gesagt, das ist eher eine Größe zu sagen, es ist eine Sackgasse erreicht und wenn wir da raus wollen, geht das eben nur mit einem neuen Mann. Und er hätte ja jederzeit auch einen anderen Trainer haben können. Das ist ja nur ein anderer.
Stefan, was hältst du denn von Jobgarantie für Trainer?
Es ist extrem schwierig, weil du immer eine Situation natürlich bewerten musst. Ich glaube, das fällt keinem leicht, einem Trainer zu sagen, dass es nicht mehr weitergeht, weil du sitzt ja mit im Boot, du bist ja mit verantwortlich auch und du musst jemandem sagen, es geht nicht weiter, der über einen langen Zeitraum gute Arbeit gemacht hat, wie bei uns jetzt Manuel Baum, der hat über Jahre beim FC Augsburg einen super Job gemacht, erst im Nachwuchs, dann bei den Profis. Aber wenn du die Überzeugung hast, dass du in der Konstellation die Ergebnisse nicht mehr holst, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen, dann bist du fast gezwungen zu reagieren. Und wir haben uns zusammengesetzt, Präsident Klaus Hofmann, Michael Ströll und ich, haben uns zurückgezogen, haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben auch noch mal eine Nacht drüber geschlafen, weil wir nicht aus der Emotion einer Niederlage die Entscheidung treffen wollten. Aber sind dann eben unisono zu dem Entschluss gekommen, dass wir handeln müssen in dem Moment. Weil natürlich, wir wussten auch, in Frankfurt, da haben wir eine lange Woche gehabt vor dem Frankfurt-Spiel, danach dann eine etwas kürzere, weil wir Sonntag gespielt haben, jetzt Samstag gegen Stuttgart. Und es war klar, dass es eine Unruhe geben wird. Wir sind in dem Moment, haben wir auch das Stuttgart-Spiel als das alles Entscheidende für uns ausgemacht. Dass es dann so gut läuft und Martin Schmidt die ersten 1-2 Tage gleich so einen Stimmungsumschwung herbeigeführt hat bei den Spielern. Ich habe gesagt, in der ersten Woche, ich hatte richtig Schiss, weil die Trainingseinheiten so gut waren.
Aber das hast du ja gehofft, haben, ne, dass es so passiert.
Ja, natürlich, dass er was bewirkt.
Die Stimmung war ja unten.
Dass er was bewirkt.
Ja, logisch.
Haben wir natürlich gehofft und wir haben uns schon Gedanken gemacht, wer passt in so einer Situation und wer passt A zum FC Augsburg, wer passt zu der Art, wie wir spielen wollen, weil dafür haben wir den Kader auch zusammengestellt. Und Martin Schmidt hat in Mainz über viele Jahre mit ähnlichen Voraussetzungen gearbeitet, die er in Augsburg vorfindet. Er hat eine klare Idee und er hat in der ersten Woche sein Licht extrem unter den Scheffel gestellt. Er hat gesagt, er musste nur die Köpfe ein bisschen lüften. Aber die Kunst, den Spielern Lockerheit zu vermitteln und ihnen wieder Spaß zu geben im Training, aber trotzdem ein paar entscheidende Hinweise zu geben. Und das ist wirklich unglaublich gut und positiv gelaufen. Und wenn man sieht, wie wir die Tore erzielt haben, die Dinge sind unter der Woche trainiert worden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielen Dank an Martin Schmidt und das ganze Team.
Welches Tor möchtest du gleich sehen?
Ja, alle also, am liebsten, ne?
Am liebsten alle. Also das war, aber wie das 1:0 gefallen ist, das war genau der Spielzug, der da gehen die Räume auf hinterm linken Verteidiger, der raussticht. Und dann muss
da sind aber auch viele
und dann macht
Räume
Philipp Max einen überragenden Laufweg auf dem ersten Pfosten. Und dadurch geht der hintere Raum auf. Du musst die Räume besetzen. Und ja, das am Tag vorher sind häufig die Spielzüge gut gegangen. Die Torausbeute war im Abschlusstraining nicht so gut wie gestern im Spiel. Und das hat Martin Schmidt in seiner Besprechung gesagt. Er hat gesagt, die Abläufe waren gut, aber also, tut mir eingefallen, macht sie rein.
Wir schauen es gleich an den Tor noch an, Guido. Ganz in Ruhe machen wir das. Ja. Ne? Über Schalke müssen wir auch noch reden. Da sind auch viele Tore gefallen. Und den Videobeweis natürlich auch noch. Sie können erstmal 100.000 Euro gewinnen. Das am Ostersonntag. Viel Glück dabei. Bis gleich. Hi, von Arne und Benz. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Beim Check 24 Doppelpass. So, Stefan Reuter ist seit 2012 in Augsburg und hat nur einen einzigen Trainer entlassen. Das war Dirk Schuster, wenn ich richtig liege. Dann kam der 9. April 2019. Da trennte er sich von seinem Trainer Manuel Baum, von seinem Co-Trainer Jens Lehmann und seinem technischen Direktor Stefan Schwarz. 3-1.
Zwei Spiele, zwei Siege, 6 Punkte. Augsburg gerettet. Martin Schmidt hat alles richtig gemacht und seine Mission bereits erfüllt. Die Verpflichtung von Schmidt ist der erste Trainerwechsel in dieser Saison, der funktioniert. Der FC Augsburg kommt jetzt mit einem blauen Auge davon, weil Stefan Reuter auf den letzten Drücker noch die richtigen Maßnahmen eingeleitet hat. Aber Reuter muss dabei auch eigene Fehler korrigieren. Die Verpflichtung von Jens Lehmann ganz offensichtlich ein großes Missverständnis. Entlassung nach nur 71 Tagen. Der Motivationshelfer für Manuel Baum im Team von Martin Schmidt angeblich völlig überflüssig. Schmidt motiviert nämlich noch selbst. Taktikliebhaber Baum hatte hier offensichtlich Defizite. Team und Trainer in der Rückrunde zu oft in gegensätzlichen Richtungen unterwegs. Schmidt befreit die Mannschaft offensichtlich aus dem quälend einschnürenden Taktikkorsett der letzten Monate. Die Spieler bedanken sich mit dem höchsten Bundesligasieg der Clubgeschichte. Stefan Reuter hält üblicherweise sehr lange an seinem Personal fest. Doch jetzt 3 Rausschmisse an einem Tag. Untypisches Krisenmanagement für Reuter, der sonst so auf Kontinuität bedacht ist. Wir fragen, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Trainerentlassung, Herr Reuter?
Ja, wenn man einer in der Runde ein Patentrezept geben kann, dann können wir darüber diskutieren. Aber das kann man nie vorhersagen. Also ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass du sehr dicht dran bist, ein Gespür für die Situation hast. Und,
was hast du denn gespürt da?
Ja, dass der Glaube ein Stück weit in der Mannschaft verloren gegangen ist. Wir haben extreme Niederlagen hinnehmen müssen in der Rückrunde, was untypisch war für unsere Mannschaft. Wir haben ansonsten auch in der Hinrunde, wenn wir verloren haben, sehr knapp die Spiele verloren. Aber wir haben eine Niederlage in Freiburg, in Bremen, in Nürnberg und dann zu Hause gegen Hoffenheim einfach deutliche Niederlagen. Und das hat man der Mannschaft angemerkt, dass der Glaube verloren geht, dass die Überzeugung verloren geht, dass wir unser Ziel erreichen. Und dann ist man gefordert, was kann man anstellen, um den Glauben in die Mannschaft zu bringen. Unser Versuch, mit Jens Lehmann eben jemanden dazuzuholen in einer schwierigen Phase, wo es schon nicht gut gelaufen ist, habe ich mit Manuel Baum gemeinsam diskutiert.
Also was können wir ihn als Unterstützung haben?
Ja. Was können wir unternehmen, um Impulse zu setzen, um jetzt ein Umdenken wieder reinzubringen in der Mannschaft? Und wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, Erfahrung ins Trainerteam mit reinzuholen. Mit Jens Lehmann, der eine außergewöhnliche Karriere selbst gemacht hat, der auch unter Arsene Wenger als Co-Trainer gearbeitet hat, der auch eine Mannschaft immer als Torhüter organisiert hat, geschlossen gemacht hat, geschaut hat, dass die Kompaktheit da ist. Ich habe jahrelang mit ihm zusammengespielt. Er hat mir als Mitspieler wichtige Tipps gegeben, obwohl ich Anfang, Mitte 30 war, hat er mir in gewissen Situationen wichtige Ratschläge gegeben, wie du dich stellst gegen einen größer gewachsenen Stürmer und so weiter und so fort.
Siehst du, Uli Kahn hat uns immer nur angebrüllt, weißt du, das ist der Unterschied gewesen. Ne? Weißt
ja,
du?
Oder hat uns am Krawittel gepackt. Ja.
Ja, aber da hat er also, im Individualtraining mit Spielern für mich sehr wichtige Impulse gegeben, auch im Rausschieben und Organisieren der Abwehrreihe. Und von daher hat es durchaus Sinn gemacht, auch, wir haben vorhin in der Pause kurz diskutiert, auch wenn das in der Öffentlichkeit jetzt so wahrgenommen wird, als wäre das ein frappierender Fehler. Ich glaube, dass er wichtige Impulse gesetzt hat, dass er auch einen guten Job gemacht hat. Aber wir haben Jens Lehmann mit seiner Erfahrung dazugeholt für das Team Baum. Nachdem wir uns jetzt entschieden haben, Manuel Baum freizustellen, wollten wir alles, was für Unruhe sorgen kann und Diskussion sorgen kann, einem neuen Trainer nicht mit auf den Weg geben. Darum haben wir gesagt, nicht nur Manuel Baum, sondern wir stellen auch Jens Lehmann frei. Und wir haben mit Stefan Schwarz, den technischen Direktor, freigestellt, weil wir gesagt haben, jetzt kommt ohnehin Unruhe. Und dann haben wir sie lieber einmal. Und wir versuchen es zu erklären und wir versuchen nach innen mit Überzeugung zu wirken und absolute Geschlossenheit dann zu demonstrieren und auch die Überzeugung auf die Mannschaft zu übertragen, dass wir das in der neuen Konstellation hinkriegen, unsere Ziele zu erreichen. Und glücklicherweise hat es funktioniert. Wir sind noch nicht durch, ich weiß, aber glücklicherweise haben wir die ersten beiden Spiele in der neuen Konstellation jetzt eben auch gewonnen. Und wenn man die Mannschaft sieht, mit welcher Begeisterung, mit welcher Freude sie dabei sind, das macht einfach nur Spaß, das zu sehen.
Stefan, hat dich auch ein bisschen beeinflusst. Mein Hinteregger hat ja über mehrere Wochen immer wieder was über Baum gesagt. Dann kam aber der Kapitän Bayer, hat ja dann auch so in diese Richtung, er sagt zum Trainer eher nichts. Hat dich das auch ein bisschen beeinflusst, zu sagen, wenn jetzt schon auch ein Kapitän so in diese Schiene mit reingeht, er sagt vorsichtshalber oder besser nichts über den Trainer, hat es dann auch noch mal so ein bisschen dazu beigetragen, drüber nachzudenken, den Trainer freizustellen?
Also wenn ich sage, dass du dicht dran sein musst und ein Gefühl haben musst für die Situation, dann spielen da viele Dinge natürlich mit rein. Auch wenn du spürst, dass die Überzeugung der Spieler nicht mehr da ist. Es ist immer schwer, weil du darfst in so einer Situation natürlich auch nicht, du darfst
nur auf die Spieler hören.
Ja, und du darfst den Spielern nicht die Möglichkeit geben, dass sie sich bei dir ausheulen oder über den Trainern. Das funktioniert nicht. Also du musst schon auch beurteilen, ob Manuel Baum die Kurve kriegt und die Überzeugung reinbringt in die Mannschaft. Dass das alles irgendwo mit reinspielt in so eine Entscheidung, ich glaube, das ist normal.
Also man nimmt ja oft auch dann den Kapitän mal an die Seite, ne, und redet dann auch mal mit dem Kapitän.
Aber eins will ich ganz deutlich sagen. Also es kam kein Spieler zu mir und hat über Manuel Baum was Negatives gesagt. Und es hat auch sehr vielen Spielern unglaublich leid getan, dass er gehen musste, weil sie wirklich über einen langen Zeitraum sehr erfolgreich und gut mit ihm zusammengearbeitet haben, weil sie ihn als Menschen sehr schätzen und als absoluten Fußballfachmann und guten Trainer sehr schätzen. Aber manchmal ist die Situation so verfahren, dass du einen neuen Impuls brauchst, um da die Kurve zu kriegen.
Ja. Ich spreche ganz gerne mal vorher mit Spielern und auch nachher, um so ein bisschen zu hören, wie die Stimmung ist. Und das, was Stefan Reuter gerade gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Die Spieler von Augsburg haben gesagt, Baum, super Trainer, guter Typ, taktisch sehr gut. Aber wenn man in so einer Abwärtsspirale ist und dann 0-4 zu Hause gegen Hoffenheim verliert, da fehlt dann so ein bisschen, glaube ich, der Glaube und die Überzeugung. Und ich glaube, das spürt man dann, wenn man ehemaliger Profi war, wenn man in entscheidender Verantwortung ist, spürt man das irgendwie, das fühlt man. Und dann, glaube ich, muss man eben entscheiden, will man kurzfristig erfolgreich sein, muss man noch mal agieren oder denkt man halt mittelfristig und langfristig. Und es gibt ja andere Vereine, die gehen diesen mittel- und langfristigen Weg, wie auch Freiburg, meinetwegen mal in die zweite Liga. Das ist aber vielleicht auch eine spezielle Situation in Freiburg, wo das so einfach möglich ist, in anderen Vereinen vielleicht nicht. Und das Gefühl, was Stefan Reuter hatte, das haben mir gestern auch Spieler bestätigt, so war es noch ein bisschen. Und ist ja auch irgendwie, wenn du in so einer Abwärtsspirale bist als Fußballer, dann fehlt dir irgendwann so die letzte Überzeugung. Dann hörst du vielleicht dem Trainer doch nicht mehr so zu, glaubst nicht mehr daran. Und Martin Schmidt ist ja nun mal sehr bekannt als motivatorischer Trainer, auch in Wolfsburg schon gewesen. Und dann geht es eben doch mal so gut auf.
Ja, und ich muss sagen, also wie sich jetzt auch Manuel Baum im Nachgang und auch Jens Lehmann, wie die sich verhalten haben, finde ich erstklassig. Also das,
was haben sie gemacht?
Ja, die haben sich gut von der Mannschaft gut von der Mannschaft auch verabschiedet und sind souverän mit der Situation umgegangen und haben auch ein gewisses Verständnis gezeigt. Also Manuel Baum hat gesagt, das ist einfach jetzt auch die Phase, wo ich es irgendwo nachvollziehen kann, dass man vielleicht noch mal die Chance nützt, was zu verändern, zu drehen.
Bei Jens stelle ich es mir schwieriger vor. Du hast den im Januar geholt, ne? Der ist gerade dabei, freut sich auf die Aufgabe und dann ist schon wieder relativ
stark. Ja, ist auch für ihn extrem.
War er zu stark
schon? Extrem oder? Undankbar. Nein, aber es ist natürlich klar. Wir haben vorhin kurz darüber diskutiert, schon als wir Jens geholt haben. Das ist eine enorme Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Erfahrung im Fußball. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass er wichtige Impulse gegeben hat. Nur, wir haben ihn geholt, um die Erfahrung in ein Trainerteam zu bringen, dem Erfahrung gefehlt hat. Und Martin Schmidt hat unglaublich viel Erfahrung in der Bundesliga, hat über viele Jahre in Mainz sehr erfolgreich gearbeitet. Und vielleicht hätte es eine Chance gegeben, oder? Wenn man in der Sommerpause so einen Wechsel macht, dass ein Martin Schmidt und Jens Lehmann sich kennenlernen, nur die Entscheidung, Lehmann zu holen, haben wir gemeinsam mit Manuel Baum getroffen. Und es ist gar keine Zeit in so einer Situation während der Saison, dass du sagst, Martin Schmidt und Jens Lehmann, jetzt setzt euch mal zusammen und sprecht, ob ihr ähnlich über Fußball denkt. Ob das passt und funktioniert und ob die Aufgabenverteilung so klar ist. Aus dem Grund haben wir gesagt, in der Situation sind wir überzeugt, dass es richtig ist, einen richtigen Schnitt zu machen.
So, jetzt gucken wir uns mal wieder ein Tor an. Hä? Wie wäre es denn damit? Was haltet ihr davon?
Gibt ja genug.
Du hast ja gesagt, alles wurde einstudiert. Das 2-0. Stefan, dann erklär uns mal, was genau ihr da einstudiert habt, bevor wir die Fehlerquelle des VfB wieder aufzeigen. Also, Eckball.
Also, zunächst mal gehen viele Spieler von uns dem Ball entgegen, aber dass ein Spieler wie André Hahn den Ball so frei runternehmen kann, und das ist eine große Stärke von ihm, mit Entschlossenheit den Torabschluss zu suchen. Aber wir hatten, als wir die Aufstellung von Stuttgart bekommen haben, haben wir gedacht, oh, bei Standards müssen wir aufpassen, weil die haben vier Innenverteidiger auf dem Platz gehabt und haben mit Mario Gomez extreme Kopfballstärke. Da hatten wir und unser Trainerstab schön zu tun, wie die Einteilung dann bei Standardsituationen ist, dass wir fast schon eine Vorentscheidung durch eine Standard machen, ist umso erfreulicher.
Du hast ein bisschen Bauchschmerzen bekommen bei der Szene, ne?
Ja, bei allen Gegentoren.
Bei
dem speziell ist klar, bei einer Standardsituation, wenn da eine gewisse Einteilung da ist, ist es ein Abwehrverhalten, was einfach nicht geht. Man kann nicht 2-3 Meter wegstehen. Ich habe normalerweise, muss ich den Ball schauen, muss auch meinen Mitspieler im Auge haben, aber in dem Moment hat man einfach ihn frei sich hin absetzen lassen und das hat mit Bundesliga-Fußball-Defensivarbeit wenig zu tun. Und man sieht ja auch, man hat keine
Toren gehen in der Regel Fehler voraus.
Stefan, sehr aufmerksam heute. Du zahlst für mich. Stefan, 3-0. Stefan, 3-0. Haben wir eben schon mal gesehen. Analysier das mal bitte. Viel Platz, ne? Immer für Augsburg. Ne?
Ja, die Stuttgarter sind ja nie in die Zweikämpfe reingekommen. Wahnsinn, ne? Das, was du eigentlich annehmen musst im Fußballspiel, ich glaube, das ist eine Linie abseits oder nicht.
Genau. Die zwei defensiven Mittelfeldspieler da, wenn die da hinterher traben, guck da die zwei an. Doppelpass, komm mal jetzt bitte da hinterher laufen. Guck mal. Bei Manuel, die laufen am Manuel, stehen die neben dran und gucken zu, wie die in das Tor kriegen.
Ja, die decken den Manuel.
Das ist jetzt.
Dann ist, komm mal. Ich muss sagen, das ist sensationell rausgespielt.
Der hat ja noch mehr Anspielstationen, hätte auch ganz nach rechts rauslegen können. Da war ja auch noch einer.
Unfassbar.
Ja, wenn man das sieht, zuerst ist die Abwehrkette und das Mittelfeldkette fast aneinander. Ja, und wo das Tempo ist, auf einmal waren die 30 Meter auseinander, weil die Augsburger im Tempo hinterher sind und wir sind stehen geblieben oder getrabt. ohne zum Beispiel, ich muss das Tor verhindern.
Wie geschickt sie sich zwischen den Linien bewegt haben und Marco Richter am Spiel war, aufdreht und dann mit Gesicht zum gegnerischen Tor gehen kann, das ist für Abwehrspieler natürlich nicht ganz so einfach. Wenn einer im Tempo auf dich drauf geht und du dann Richtung eigenes Tor unterwegs bist, das ist nicht so leicht zu verteidigen. Und das haben sie
ihr habt noch 4 Spieltage. Ne?
Ja.
So einen schlechten Gegner kriegt ihr nicht nochmal. Nee. Das war ja wie im Trainingsspiel.
Stefan hat gerade angesprochen, der vielleicht beste Mann auf dem Platz, unsere Analyse zu Marco Richter.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Und da sind wir doch bei dem Spieler, der absolut vom Trainerwechsel profitiert. Marco Richter, 21 Jahre jung, Augsburger Eigengewächs, U19-Nationalspieler. Und der hatte bis dato ein Bundesligator auf dem Konto, das war aber auch schon 14 Monate alt. Bis dann eben Martin Schmidt Trainer in Augsburg wurde, ihn zentral gestellt hat. Jetzt hat er in den letzten beiden Partien 15 Torschüsse abgegeben, 4 Treffer erzielt, 2-mal einen Doppelpack, also direkt beim Debüt von Schmidt in Frankfurt und dann eben gestern auch noch gegen Stuttgart. Er bringt die Augsburger zum Jubeln. Das klingt dann so. Ich kann den Wahnsinn von gestern immer noch nicht begreifen. Mein FC Augsburg hat 6 Buden gemacht. Und das ist auch ein Rekordsieg der Augsburger. Und da gibt es einen Infotweet dazu. Augsburg hat heute rund 13% seiner Saisontore gemacht. Das stimmt sogar. 46 haben sie nämlich insgesamt auf dem Konto. Und was Marco Richter zu seinem neuen Trainer sagt, das hören wir jetzt noch.
Extrem gut tun mir die kleinen Einzelgespräche, glaube ich, aber auch seine Emotionen heraus im Training und ich glaube, das gefällt uns allen recht gut und wie man sehen kann, wollen wir ihm das direkt von Anfang an zurückzahlen.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
So, ihr habt ja gestern fast alles richtig gemacht, habe ich gehört. Aber eine Sache, Manuel, dann doch nicht, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob Guido Buchwald noch mal überlegt, Einspruch einzulegen. Aber eigentlich war der Trainer gestern Baum auf dem Spielberichtsbogen. Also kleiner Fauxpas von Augsburg.
Wir wollten die Schiedsrichter verwirren. Das sind Spielberichtsbögen, die dann verteilt wurden. Da war das dann korrigiert. Also das ist ja mittlerweile alles digital eingegeben und wir kriegen Vordrucke. Und das hat sich unsere Pressestelle schon sehr schnell anhören müssen. Die Co-Trainer haben gesagt, hoffentlich gewinnen wir, sonst dreht der Trainer durch.
Ist ja gut gegangen, oder?
Ist gut gegangen, ja. Wenn das dann die Reaktion ist, dann ist ganz gut.
Sag noch was zu Marco Richter, wir haben ja gerade gesehen.
Ja, ich bin gestern gefragt worden, wer der Spieler des Tages war.
War er, ne, oder?
Da habe ich gesagt, da könnte ich die ganze Mannschaft nennen, weil das war durch die Bank eine so grandiose Leistung der Mannschaft. Natürlich, wenn du dann 2 Tore machst und außergewöhnlich schöne, dann auch wichtige Assists gibst, hast du ein Riesenspiel gemacht. Freut mich extrem für ihn. Aber hier sieht man jetzt dann Philipp Max, der auch 2 Tore gemacht hat. André Hande, ein wichtiges, entscheidendes. Rani Khedira geht leicht angeschlagen in das Spiel. Macht das 1-0 selbst. Bereitet, ich glaube, das war das dritte, wo wir so gut durchkombiniert haben. Den Ball spielt er auf Marco Richter in den freien Raum. Also im Grunde kannst du die Mannschaft von vorn bis hinten durchgehen. Das war eine außergewöhnlich gute Leistung gestern.
Das wollen wir auch nicht anders darstellen. Wir reden sofort noch über deine persönliche Situation. Guido, eine Szene, die vielleicht nochmal sinnbildlich war für den VfB gestern. Wir haben eben schon mal gesprochen, es ist immer schlecht, wenn man Mitleid schon bekommt langsam.
Ja, okay, da war wirklich viel Pech dabei. Aber
Pech? Also der Kopfball ist schon nicht so glücklich.
Ja, Mario wusste, dass es abseits war, also hätte er abseits gegeben, oder?
Was abseits?
Ich glaube, wir haben auf Vorteil entschieden, deshalb haben wir den Arm rausgenommen. Also es wäre spannend geworden. Dann hätte vielleicht nicht mal das einzige Tor gezählt, wer weiß. Haben wir jetzt nicht mehr überprüfen müssen, weil er hat dann den Ball gehalten gehabt.
Insofern ja, aber wenn man jetzt sieht, in dem Moment, wenn er köpft, steht Mario vorne drin und wird dann aktiv. Also normalerweise wäre es abseits gewesen, wenn er den reinmacht.
Gönnst du den Stuttgart dann nicht mal ein Tor? Das ist ja Wahnsinn.
Das wäre 1-5 gewesen, oder?
Ja.
Wenn die Entscheidung gewesen
wäre. Stand 5-0 schon.
Ich habe gesagt, 2012 hast du angefangen in Augsburg. Jetzt nochmal.
12, 13 im Winter.
Ja, jetzt nochmal 4 Jahre. verlängert? Ja, hast du schon unterschrieben? Oder ist,
ja, wir haben uns geeinigt bis 2023. Und das in so einer Phase, so ein Bekenntnis von den Gremien, das freut einen natürlich, das zeigt das Vertrauen, das in die Arbeit gelegt wird. Und das, mir macht es unheimlich viel Spaß, in Augsburg zu arbeiten, weil es wirklich ein grandioses Miteinander ist.
Was ist die Zielrichtung für dich in den nächsten 4 Jahren?
Den Verein, wie in den letzten Jahren auch, in kleinen Schritten nach vorn zu bringen, weiterzuentwickeln. Wir haben immer gesagt, jedes Jahr länger erste Liga gibt uns die Möglichkeit, stabiler zu werden, auch in Infrastruktur zu investieren. Wir haben ein großes Projekt jetzt noch im Nachwuchsbereich mit dem Bau des Internats. Wir haben viel Geld ausgegeben, auch für den Nachwuchs, weil das für uns eine ganz wichtige Säule auch für die Zukunft ist, selbst Spieler auszubilden, die uns dann im Profikader weiterhelfen. Da sind wir drauf angewiesen, wenn man sieht, wo es mit den Ablösesummen hingeht. Und wir bauen jetzt gerade das Stadion wieder aus, im Businessbereich, die Bereiche für die Mannschaft, größeren Athletikbereich, größere Physiotherapie. Und wenn die Bauvorhaben jetzt abgeschlossen sind, dann haben wir da wirklich absolut Erstliga-Bedingungen. Und da war eben viel aufzuholen, weil der FC Augsburg 25 Jahre nicht im bezahlten Fußball stattgefunden hat. Und in den Jahren, als die Nachwuchsleistungszentren entstanden sind, gab es den
FC Augsburg.
Ja, es wurde, als Walter Seinsch im Jahr 2000 kam und gesagt hat, wenn du irgendwann erste oder zweite Liga spielen willst, brauchst du ein bundesligataugliches Stadion. Da ist eben sehr viel dann erstmal ins Stadion geflossen und in die erste Mannschaft. Aber mit dem Übergang von Walter Seinsch auf Klaus Hoffmann wurde eben auch klar rausgegeben, wir wollen auf den Nachwuchs setzen, wir wollen Nachwuchs stärken. Es wurde sehr viel investiert in den Nachwuchs. Er hat in seiner Antrittsrede gesagt, er träumt davon, dass irgendwann 4 Spieler auf dem Platz stehen, die beim FC Augsburg ausgebildet worden sind. Und da sind wir auf einem extrem guten Weg.
4 Jahre ist ein Brett, ne?
Wie lange habe ich hier noch Vertrag bei Sport 1? Läuft, glaube ich, aus.
Du hast Lebenslänge.
Können wir mal drüber diskutieren und auch mal sprechen über Vertragsverlängerung? Wo ist der Jörg Kraus? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kriege immer nur Jahresverträge. Sportdirektoren, Trainer, Spieler kriegen 5, 6 Jahre. Das geht so nicht weiter. Habe ich jetzt die Schnauze voll langsam, ehrlich. Ich will auch mal längerfristigen Vertrag machen.
Ich höre gerade über meinen, weißt du ja, ne?
Wird verlängert?
Ja, diese Woche.
Ja! Ja!
Das war eine super Szene von Rani Khedira gerade.
Ich weiß noch nicht, wie lange. Ja?
Würde ich ihn gern fragen. Nämlich, er hat so gemacht. Ich glaube, das war sein 4. Tor, das er gemacht hat in der Bundesliga. Wahrscheinlich zu seinem Bruder, der oben auf der Tribüne saß. Aber wir haben im ersten Moment gedacht, der Trainer hat nämlich vor dem Spiel gesagt, Jungs, letzte Woche haben wir uns ein unglaublich gutes Blatt in die Hand gegeben. Das dürfen wir nicht hergeben. Mhm. Lass uns das heute
runterspielen.
Das haben sie grandios runtergespielt.
Also schon erste Verständigungsprobleme zwischen Trainer und Mannschaft. So geht das, so geht das. Also Stefan, nächstes Jahr dann greift er nochmal richtig an, okay? Ja.
Also Gott sei Dank sind in Augsburg alle realistisch. Und wir sagen vor der Saison immer, und das wird auch in den nächsten Jahren der Fall sein, wenn wir 3 Vereine finden, die am Ende der Saison hinter uns stehen, haben wir eine Riesensaison gespielt. Weil wenn du dieses Jahr siehst, dass Stuttgart, Hannover, Nürnberg hat wahrscheinlich etwas schwierigere Voraussetzungen noch als wir und Schalke, dass die hinter uns stehen. Jetzt steigt eventuell Köln und Hamburg, die natürlich auch enorme Qualitäten besitzen. Da vor der Saison sagen wir immer, du musst erst mal 3 finden, die am Ende der Saison wieder hinter dir sind.
Aber zu Schalke muss man sagen, die haben ja auch eine kleinere Etappe hier. Also das ist...
So, gleich reden wir weiter über den Videobeweis. Schauen wir auf diese Szene gestern in München. Die gelb-rote Karte. Wir sind sehr gespannt, was Manuel Gräfe uns da zu sagen hat. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Elfmeter. Die Gladbacher waren auch nicht so ganz mit einverstanden. Und Hüpp ist knurrt weiter. Das ist sehr, sehr schwer mit Schalke. Also alles gleich bei uns. Thank you. aus dem Leben der Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24. Eine Frage ist natürlich noch offen geblieben, was Guido Buchwald und VfB Stuttgart angeht. Stefan Reuter hat schon geflaxt, hat gerade schon die Geschäftsstelle angerufen. Nein, Guido, könntest du dir vorstellen, irgendwas beim VfB noch mal zu machen nach dieser ganzen Geschichte? Und wenn ja, was?
Der ne, VfB ist mein Verein. Ich bin.
Na gut, pass auf. Mario unterschreibt einen Vertrag, weil er offensiv ist. Ja. Stefan also hat verlängert, daher, jetzt bitte.
Mir geht es um den Verein, um den VfB Stuttgart. Und ich glaube, alle von uns, aber alle ehemaligen, bangen und zittern mit dem VfB Stuttgart und hoffen, dass sie drin bleiben. Und so ist es bei mir auch.
Gut, das hat nicht die Frage beantwortet, die ich dir gestellt habe, natürlich. Ja. Ne? Also?
Ich bin VfBler.
Kannst du einfach Ja sagen.
Okay. Ja, für was? Ja, fragen. Nee, die Frage stellt sich ja nicht.
Wenn sie sich stellen würde.
Stellt sie aber nicht.
Ich stelle sie jetzt.
Ich bin VfBler und werde VfBler sein.
Das ist mein Geld. Okay, Ruth, wir schließen das Thema mal ab. Ich gehe mal zu dir. Komm, Guido, unser
Geld
gern. Raus.
Wir haben ja auch schon eine Frage gestellt. Die können wir doch am besten dann jetzt auflösen. Also es hat sich im Laufe der Sendung nichts mehr getan. Es bleibt dabei, für die meisten kommt dieser erneute Trainerwechsel beim VfB Stuttgart einfach zu spät. 86%, wenn wir es genau auflösen wollen. Und Stefan sagt, der Trainerwechsel war überfällig. Weinzel hat den schlechtesten Punkteschnitt der Geschichte. Das noch größere Übel ist für ihn aber der Präsident. Und jetzt wollen wir hören, was Sie geantwortet haben, liebe Zuschauer am Dopafon.
Die Trainerentlassung in Stuttgart kam nicht zu spät. Die Verpflichtung von Weizsäcker war allein schon ein Fehler.
Ich bin der Meinung, dass der VfB Stuttgart deutlich zu spät reagiert hat. Markus Weinzierl war am Ende der Kette nur der Leidtragende, der die ganze Kaderplanung, die hier sehr, sehr schlecht war, leider ausbaden musste. Und die Mannschaft ist zu keiner Zeit bundesliga-tauglich gewesen. Man kann nur hoffen, dass der arme Amateurtrainer die Saison noch passend zu Ende bekommt.
Zu spät ist es natürlich nicht, weil wir dies Jahr die seltene Konstellation haben mit Hannover und Nürnberg. Aber die Relegation wird Stuttgart auch nicht schaffen.
Meiner Meinung nach bringt der Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt nichts mehr. Aber der VfB Stuttgart musste reagieren. Sie werden in die Relegation gehen müssen.
Also diese Trainerentlassung ist ein Zeichen der Hilflosigkeit beim Verein. Was will ich denn in 4 Spielen noch richten?
Dann angerufen von draußen.
Gut. Ja, wir werden das in den nächsten 4 Spielen natürlich beobachten. Jetzt kommen wir zum Videobeweis. Wer ist das in der zweiten Saison? Man glaubt es ja gar nicht. Ne? Also so oft, wie wir uns schon aufgeregt haben, dachte ich, das mindestens schon 5 Jahre.
Gefühlte.
Ja, gefühlte. Ne? Es hat sich aber nicht sehr viel verbessert in dieser Spielzeit. Es ist immer noch zu oft eingegriffen. Insgesamt also eine sehr durchwachsene Bilanz.
Das Leben der Schiedsrichter ist schwerer geworden. Auch im zweiten Jahr des Videobeweises reißt der Ärger nicht ab. Dabei gab es so gute Vorsätze.
Zurückhaltend zu sein, nur bei sicheren, hundertprozentig sicheren Dingen eingreifen.
Daraus wurde nichts. Der deutsche Videoschiedsrichter neigt immer noch zum Aktionismus und braucht leider immer noch genauso lang zur Überprüfung wie letzte Saison, knapp 1 Minute. Hier bei Stuttgart gegen Nürnberg, als die kalibrierte Abseitslinie mal wieder nicht funktionierte, rekordverdächtige 2,46, so schafft man sich keine Freunde.
Sagt bitte, wem wir den ganzen Mist zu verdanken haben.
Das war Slapstick.
Die Fehlerquote ist leider auch nicht geringer geworden. Im Gegenteil, letzte Saison 11 krasse Fehleingriffe, diese Saison jetzt schon 18. Auf dem Zeugnis müsste also streng genommen stehen: Der Videoschiedsrichter hat sich stets bemüht, aber nirgends verbessert. Und der Umgang mit dem Schiedsrichter hat sich eher verschlechtert. Spieler und Trainer versuchen, den Schiedsrichter zu beeinflussen und den Videoschiedsrichter zu instrumentalisieren. Durch den Kölner Darkroom nimmt der Respekt vor dem Schiedsrichter ab.
Es enteiert die Schiedsrichter.
Und wenn er mal sinnvoll eingreifen könnte, wie bei diesem regulären Tor des Nürnbergers Behrens, darf er nicht, weil der Schiedsrichter versehentlich zu früh abgepfiffen hat. Und so bleibt die Frage nach einem durchwachsenen zweiten Jahr an Deutschlands besten Schiedsrichter. Hilft der Videobeweis dem Schiedsrichter so wirklich weiter, Herr Gräfe?
Komm mal, Butter bei die Fische, wie wir so schön sagen. Im Norden.
Ja, das ist wie bei Guido und dem VfB, so könnte man auch beim Thema Videobeweis eine Sondersendung, glaube ich, machen. Es gibt halt so schiedsrichterspezifische Konstellationen, Probleme, die Vergangenheit, strukturelle Sachen, persönliche Geschichten. Es gibt aber auch im Videobeweis an sich
einfach Problemstellungen, die sich wahrscheinlich so auch nicht ändern lassen. In räumlichen Dingen, technischen Dingen wird er immer helfen. Das war auch die Einschätzung vorher, auch von mir, bei Abseits, Foulspiel innerhalb, außerhalb, Ball im Aus oder nicht im Aus, vor irgendwelchen Torerfolgen. Aber alles, was mit Bewertung zu tun hat, und das ist schon auch ein Vorteil des Videobeweises, sieht man mal, wie komplex auch so eine Schiedsrichterentscheidung ist. Man hat heutzutage manchmal drei Kameraeinstellungen, die suggerieren einem Foul und die vierte zeigt einem kein Foul. Und insofern ist das so auch, dass wir seit 20 Jahren, ich als DFB-Schiedsrichter, wir gucken seit 20 Jahren Videos, wir könnten uns das ja aber irgendwann schenken, dann hätten wir es irgendwann alle gelernt. Aber die Szenen sind irgendwie doch eben immer wieder anders. Die Handstellung beim Handspiel ist irgendwie anders, die Entfernung zum Gegner, ist er abgefälscht, nicht abgefälscht, dreht er sich, dann kommt die Handspielregel als solches hin dazu, die nicht ganz unkompliziert ist. Und so gibt es halt den Schiedsrichterbereich sozusagen, wo auch das Schiedsrichterwesen sich weiterentwickeln muss, professionalisieren muss weiter. Und es gibt den Videobereich als Problemquelle und diese beiden Sachen kommen ein bisschen zusammen. Aber man muss schon auch natürlich mal sagen, dass es viele sehr, sehr gute Entscheidungen gibt durch den Videobereich. Ich erinnere nur jetzt an Man City gegen Tottenham. Das war eben abseits und es wäre dann in der 94. Minute eigentlich die falsche Mannschaft weitergekommen.
Und ja, für den Rückpass musst du auch nicht.
Normalerweise auch schon. Also, nee. Also insofern, mir fehlt oft so ein bisschen so eine differenziertere Betrachtung. Es gibt Vorteile des Videobeweises und es gibt Nachteile. Und die Nachteile muss man eigentlich versuchen weiter auszumerzen. Und das ist ein Prozess, aber der geht nicht von heute auf morgen. Deshalb ist es ein bisschen komplexer.
Wo hilft er dir denn speziell? Was würdest du sagen? Oder wo hat er dir bisher geholfen?
Also grundsätzlich hilft er halt wirklich bei Abseits. Ich glaube, das ist für die Jungs die größte Hilfe.
Wenn die Linie funktioniert, ne?
Wenn die funktioniert. Das war ja auch natürlich, wir sind ins Projekt gestartet und wir hatten im ersten Jahr keine Linie. Da sitzt du dann in Köln und schlägst mal Pi mal Daumen das Blatt da entgegen oder versuchst es selber zu rühren anhand der Rasenstriche. Das war halt nicht optimal. Wir sind, so ehrlich muss man sein, nicht optimal in dieses Projekt gestartet. Das war ein Problem. Da kam noch ein bisschen auch Überheblichkeit zu, von wegen, wir Deutschschiedsrichter würden es schon besser machen als die beim Confed Cup. Aber wie gesagt, das sind die Probleme aus der Vergangenheit. Da habe ich auch mal im Interview vor anderthalb Jahren was zu gesagt. Jetzt wollen wir nach vorne schauen. Es ist von der Führung deutlich besser geworden. Lutz Fröhlich, Florian Mayer, sie führen ganz anders. Sie nehmen die Leute mit, sie schenken den Schiedsrichtern Vertrauen. Aber es gibt trotzdem Bereiche im Schiedsrichterwesen, die sich einfach weiter professionalisieren müssen. Wir haben immer noch im Trainingslager bei 80 Schiedsrichtern haben wir zwei Trainer. Wir sind immer alles noch, wenn man ehrlich ist, Amateure. Die meisten gehen noch arbeiten, montags bis freitags und sollen dann am Samstag Top-Leistung um 16.20 Uhr, oder nein, 16.20 nicht, aber 16.40 Uhr bringen. Da gibt es irgendwie in verschiedenen Bereichen im Schiedsrichterwesen, von der Struktur, vom Geld, von der Vorbereitung, von den Rahmenbedingungen noch viele Sachen, die man auch verbessern kann. Es ist schon vieles geschehen, muss man auch sagen. Wir haben jetzt mit Heike Ulrich eine neue Direktorin beim DFB, die der Sache auch wirklich so offen steht, wie ich es lange nicht erlebt habe, die sich das auch angehört hat. Wir waren da in Portugal sehr offen und sehr deutlich auch. Habe ich so beim DFB auch lange nicht erlebt, dass man das so offen und ehrlich austauschen konnte. War sehr positiv. Jetzt muss man gucken, was davon halt wirklich umgesetzt wird. Wir brauchen die Unterstützung aber auch der Liga. Wenn es um die weite Professionalisierung geht, geht es auch immer um Geld.
Ja. Ich würde gerne bei dir mal bleiben, wenn du jetzt zum Spiel fährst. Gibt es eine Faustregel für dich, wie du mit dem Videobeweis umgehst?
Ich möchte ihn gar nicht haben, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist immer ein Nachteil, wenn ich ihn überhaupt in Anspruch nehme. Wir sind, glaube ich, bis jetzt durch die Saison gekommen ohne Videobeweis. Oder vielleicht einmal bei Abseits, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist mein Anspruch. Erstmal ist es ja eine schlechte Leistung eines Schiedsrichters, wenn er einen Videobeweis braucht. Das heißt, er hat sich klar geirrt. Und es muss ja das Ziel sein, dass du das eigentlich umgehst. Und deshalb versuche ich immer mit den Jungs auch, und ich habe auch das Glück, wirklich sehr, sehr gute Assistenten die Saison gehabt zu haben, sind wir wirklich jetzt wie gestern wieder beim 3-0 in Augsburg, haben wir viele Entscheidungen, knapp Entscheidung auch richtig getroffen und grundsätzlich versuche ich den immer zu umgehen, aber wenn er dann kommt, ist es ein gutes Backup, ein gutes Netz, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Bayern Dortmund pfeifst oder Schalke Dortmund oder Abstiegsspiel oder zum Schluss um die Champions League und du hast dann anderthalb Meter Abseits und weil der vielleicht hinter Mann stand, hat es der Assistent nicht gesehen und nach 10 Sekunden sieht es jeder, nur wir haben es nicht gesehen und dann ist der Aufschrei groß. Also es hat schon zu mehr Gerechtigkeit geführt, aber er ist eben nicht perfekt. Vielleicht muss man es auch lernen zu akzeptieren, dass er nie perfekt sein wird.
Mhm. Stefan, wie ist das für euch dann, auch auf der Bank und so weiter oder wenn da so eine Unterbrechung ist?
Das ist natürlich schwierig, weil du häufig abwartest. Wird jetzt auch wirklich Tor gegeben, das ist ein bisschen schwierig, aber ich bin absoluter Befürworter des Videobeweises, weil weil ein Fußball schon gerechter macht. Es gibt wirklich ganz viele Situationen, die einfach klar sind und wo dann auch gar nicht mehr diskutiert wird. Also beispielsweise, ob Abseits ist oder nicht, da wird nicht mehr diskutiert, weil du dem Videobeweis auch vertraust. Was wir sagen, wir müssen es verbessern, wir müssen schauen, dass die Fehlerquelle gegen Null geht. Und da sage ich jetzt seit längerem, bin totaler Befürworter, dass man Experten ausbildet für den Videoassistenten. Weil das ist Gewohnheit. Ich meine, jeder Profifußballer trainiert jeden Tag und die Wiederholung macht es dann. Und ich kann nicht verstehen, dass ein Schiedsrichter eine Woche auf dem Platz steht, dann vielleicht Assistent ist und dann im Keller sitzt als Videoassistent. Ich finde, man sollte versuchen, möglichst erfahrene Schiedsrichter dafür zu gewinnen, im Anschluss an ihre Karriere den Videoassistenten zu machen und sich darauf zu spezialisieren. Weil wenn du jede Woche oder mehrfach das Gleiche tust, dann kennst du die Abläufe, dann kriegst du auch Routine und Erfahrung im Sichten der Bilder, in welche Einstellungen nehme ich und welche Einstellung hilft mir. Und das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das wäre ein weiterer Schritt, das zu professionalisieren.
Das dauert halt seine Zeit. Ne? Also das wirst du nicht von heute auf morgen, so Videoschiedsrichter. Das stimmt schon, das ist eine ganz andere Aufgabe als auf dem Feld. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass wir wirklich in der Bundesliga, glaube ich, die Hälfte der Bundesliga-Schiedsrichter in den letzten 4-5 Jahren gewechselt wurden, weil aus Altersgründen eben in Knut Kircher, in Florian Mayer sehr, sehr gute Schiedsrichter ausgeschieden sind.
Wo ist die Grenze?
47 aktuell, ne? Ja, genau. Das ist aber auch so ein Punkt, über den man irgendwann mal nachdenken muss. Ist das so sinnvoll, beziehungsweise Leistungsprüfung, ist es für einen Schiri wichtig, ob er die 40 Meter in 6,00 läuft oder 5,99? Bei 6,00 bist du raus, bei 5,99 darfst du weitermachen. Ist das so sinnvoll? Ja, das muss man sich irgendwann fragen. Für mich geht es um Fußballverständnis.
Der eine ist schneller auf jeden Fall.
Hättest du aber nicht spielen dürfen.
Ich habe das so wie du gemacht, mit Auge, weißt du doch.
Das sind so diese grundsätzlichen Fragen, wo das Schiedsrichter wesentlich weiterentwickeln muss, professionalisieren muss. Mhm. Das ist angestoßen jetzt. Wir haben wirklich mit der neuen Führung, der neuen Direktoren, ist es auf dem Weg. Mhm. Trotzdem brauchen wir da noch mehr. Und dann gibt es eben die Jungen, die vielleicht auch ein bisschen unerfahrener sind, die auch da in Köln unter einem extremen Druck sitzen. Weil wenn du auf dem Feld einen Fehler machst, sagen immer alle, na okay, kann passieren. Wenn du es anhand der Bilder machst, dann werden alle auch ein bisschen ungeduldig, zu Recht auch. Weil sie sagen jetzt, okay, du hast jetzt die Bilder. Man muss aber auch dazu sagen, wenn du da 24 Kameraeinstellungen hast und du sollst was checken, dann hast du einen technischen Operator neben dir, der stellt dir vielleicht 4-5 Kameraperspektiven zur Verfügung. Aber was ist, wenn die 7. Kameraeinstellung erst den Kontakt gezeigt hat? Und so war das ja letzte Woche bei Frankfurt-Augsburg mit dem Foul. Da wurde halt oben, hat der Schiedsrichter gesagt, für ihn reicht es oben nicht. Der Videoschiedsrichter hat oben gecheckt. Und da gab es auch 3-4 Checks zu den Kamerapositionen. Aber erst eine andere Kameraperspektive hat irgendwann den Tritt unten gezeigt. Und wenn du aber alle 24 Kameraperspektiven durchgehen willst, dann dauert der Check nicht eine Minute, sondern 3 Minuten. So. Das ist eben doch komplexer, auch wie immer, wenn man sich damit beschäftigt, als eigentlich wirklich von außen.
Also warum das so lange dauert, warum es noch nicht ausgereift ist, besprechen wir nach nur einem Spot, sind wir wieder da. So, viel theoretisch schon besprochen, aber wollen wir mal auf den Spieltag ausschauen. Mario, du darfst mal als Erster ran jetzt.
Achtung.
Wir gehen mal nach Gelsenkirchen. Da gab es, nicht, dass er noch eine Rolle gespielt hätte, aber es gab 11 Meter für Schalke. Stand 2-0 für Hoffenheim. Manuel, jetzt kommen diese, ja, was sagst du?
Ja, für was brauche ich da einen Videobeweis?
Ja, ich will erst mal wissen, was du sagst. Nicht Fragen stellen hier.
Ja, 11 Meter.
Also man muss jetzt...
Sieht so aus, ja.
Also ich war gestern im Auto, ich war ja hier auf dem Weg nach München, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich sehe die Szene jetzt das erste Mal. Für mich, keine Ahnung.
Aber ich kann nicht verstehen, dass das jemand entscheiden soll. Wir haben hier einen besten deutschen Schiedsrichter sitzen. Müssen wir doch... Ne,
er kommt ja als Letzter erst dran.
Ach so, okay. Ich habe mit Christian heute Morgen noch gesprochen.
Christian Dingert?
Ja, Christian Dingert, das ist der Schiedsrichter des Spiels gewesen. Es gibt halt so auch fußballtypische Abläufe. Und wenn jemand 4 Meter vom Tor steht, ausholt, dann reicht manchmal eine kleine Berührung und du triffst deshalb den Ball nicht, du wirst gesenzt. Er sagt auch so, es war so eine Mischung aus einem leichten Kontakt, hätte er wahrgenommen.
Aber für mich rutscht
er
aus.
Auch so ein bisschen Bauchgefühl so für fußballtypische Abläufe. Du brauchst als Schiedsrichter auch Fußballverständnis und Spielablauf.
Kein Elfmeter.
So, und
hast du ja gleich gesagt.
Jetzt habe ich es gesehen.
Ja, komm, das ist
Beste. Das ist das Beste.
Ja, ja, rutscht weg. Nochmal, ich wird er jetzt getroffen dabei oder ja, nicht? Das nee. Ist halt die Frage.
Also er hat einen leichten Kontakt wahrgenommen und das muss man einfach so sagen, wenn wir schon 5 Zeitlupen brauchen, dann ist es genau nicht der klare Fehler, dann müssen wir dem Schiedsrichter auf dem Feld die Hoheit auch lassen. Und das ist so ein
ja, Beispiel. Aber dann muss er doch ruhig sein im Keller, Manuel, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau, dann, aber war er ja auch.
Ne, hat er nachgeguckt.
Aber ja, was macht aber der denn? Der rollt noch eine Viertelstunde, komm mal.
Ja,
Achtung.
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Der liegt jetzt noch auf dem Platz, oder im Stadion? Dann.
Manuel, du weißt, was ich meine.
Das wurde so gecheckt sozusagen. Es wird ja jeder, also jeder ist Tor, jeder Elfmeter, jede rote Karte, jede theoretische Spielerverletzung wird ja immer gecheckt. Ja. So, und das ist so ein Punkt so, wenn du anhand der Bilder, und das ist wirklich so, die Kameraperspektiven liefern nicht immer den letzten Aufschluss, dann muss so ein Elfmeter stehen bleiben. Wenn du jetzt gesehen hättest, da ist ein halber Meter Abstand zwischen den beiden. Ja. Oder du siehst wirklich klar, der rutscht weg. Aha. Dann musst du ihn rausschicken und musst sagen, nee, guck's dir bitte an, weil das ist dann eher eine Schwalbe oder weggerutscht. Aber wenn du hier 7 Kameraperspektiven brauchst, um zu erkennen, ist das faul oder ist nicht faul, dann ist das Ding für mich persönlich durch und auch für die Schiedsrichter. Und dann sollte man es auch so akzeptieren, wie es auf dem Feld entschieden wurde.
Ich möchte kein Schiedsrichter sein. Haben noch eine Szene. Mainz. Nee, erst nehmen wir den Elfmeter für Leipzig in Gladbach. Ich finde aber interessant, was man dann so hinterher sagt. Ne? Guido, guck mal. Patrick Herrmann.
Für mich jetzt auch ein Elfmeter.
Ist er?
Das geht nur auf.
Mario wieder, unser Elfmeter-Experte. Ja, sag was, komm.
Lass mich noch mal gucken.
Ja.
Unten der Fuß.
Der geht ja nicht zum Ball, also gibt es Elfmeter. Der will den Ball gar nicht spielen, der will nur den Fuß reinstellen. Elfmeter. Und wenn er da nur ein klein bisschen berührt, ist das ein Elfmeter, weil er überhaupt nicht zum Ball will.
Stefan, bin ich bei dir.
Danke.
Ja, sehr ergiebig mit euch jetzt gerade bei den Szenen. Also jetzt nehme ich nochmal das Handspiel. Manuel, das ist gerade, glaube ich, der schwierigste Moment mit, ne?
Ist auch auf dem Feld das Schwierigste.
Ja,
auf einen Zweikampf kann man sich vorbereiten, man sieht 2 Spieler aufeinander zu, sondern man sieht den Ball. Handspiel kommt aus dem Nichts. Da wird ein Ball abgefälscht und auf einmal ist er da. Ja, auch da, Markus Schmidt hat es nicht wahrgenommen, sieht man ja, aber es ist auf seiner abgewandten Seite, ist auf der Torlinie. Allenfalls hätte der Assistent es vielleicht noch erkennen können.
Jetzt wird ihm doch gesagt, guck mal, oder?
Genau, weil hier geht es um Bewertungsfragen. Hier ist ja keine technische Frage, ist es ein Raum oder nicht Raum, sondern alles, was mit Bewertung zu tun hat, und das war ja auch der Wunsch von den Vereinen, aber auch der Öffentlichkeit zu Recht, der Schiri soll auf dem Feld letztendlich entscheiden.
Ja, genau.
Wenn er es nicht wahrgenommen hat, dann ist es hier eine falsche Wahrnehmung, also er hat das Handspiel gar nicht wahrgenommen, dann soll er sich es anschauen und bewerten. Und nach aktueller Auslegung ist der Arm halt draußen, er vergrößert seine Körperfläche, klar kann er sich den auch nicht abschneiden, aber hier ist er jetzt sehr weit draußen, es gibt auch noch eine leichte Bewegung sogar zum Ball und dann ist das ist eben der klassische Fall für den Videobeweis. Aber ich freue mich sehr, dass die Jungs, nachdem ich ihnen gesagt habe, ich gehe in den Doppelpass, sich gestern besonders angestrengt haben. Ich möchte mich auch bedanken.
Weil ja, gut, das ist jetzt schwierig für dich natürlich.
Das war eine Entscheidung gestern. Muss man mal sagen, es war aus Schiedsrichtersicht ein super Spieltag. Stand jetzt.
Mario sagt auch, den ne? kann man ruhig pfeifen. Ne?
Das ist ein klarer Elfmeter. Ich weiß gar nicht, der Arm weg vom Körper. Der Ball wird zur Flanke reingekommen und der verhindert es damit. Deswegen ist Handspiel.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du mal hier sitzt und das den Leuten auch mal so ein bisschen erklärst, auch im Detail erklärst. Ne? Was ich, glaube ich, aber wichtig finde in Zukunft, dass der ein oder andere Schiedsrichter vielleicht an der Körpersprache arbeitet, den Spielern gegenüber. Alle rennen auf den Schiedsrichter drauf. Ich glaube, wenn man da nicht wegläuft oder weggeht, sondern stehen bleibt und die Spieler müssen auf Abstand gehen, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung auch auf das Publikum.
Na, als Spieler willst du das natürlich auch vielleicht ausnutzen, ne? Weißt du doch. Ne?
Ja, natürlich, aber solche Szenen wie in der Bundesliga siehst du in dem Sinne schon gar nicht in der Champions League, auch nicht in England. Da ist immer Respekt und Abstand. Mhm. Und ich glaube, da könnte der ein oder andere Schiedsrichter noch dran arbeiten. Du hast das, ja? du hast diese, aufgrund deiner Körpergröße auch, hast du diese Ausstrahlung, wo... Ja, das ist einfach entscheidend. Das ist ganz entscheidend in solchen hitzigen und entscheidenden Situationen einfach. Ja, aber ich finde auch gut, dass du sagst, wir brauchen mehr Unterstützung, wir brauchen mehr Hilfe. Ich glaube, das ist mal ein klares Zeichen auch an die Fans, die immer auf den Schiedsrichter draufgehen, wenn irgendwas falsch läuft, zu sagen, hey, wir haben es auch nicht so einfach. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Stört es dich manchmal, zu sehr im Mittelpunkt zu stehen dadurch? durch diesen Videobeweis, durch
also ich sag immer so,
Überprüfung jeder.
Ja, man ist als Schiri dann gut, wenn keiner über ihn redet. Also, als ich selber früher gespielt habe, ging es mir auch immer so. Meistens ärgert man sich über einen Schiri, wenn man verloren hat. So ging es mir auch. Also insofern, da habe ich auch immer Verständnis für jeden Spieler, Trainer, der sich aufregt, wenn er verliert, für bestimmte Emotionen. Erst recht, wenn vielleicht wirklich dann ein Fehler passiert ist. Ja. Ich würde dem einen Spieler so ein bisschen widersprechen. Ich finde eigentlich, dass das Verhältnis insgesamt besser geworden ist, auch zu Trainern und Spielern. Natürlich ist es emotional, aber es ist nicht mehr so aggressiv, finde ich persönlich. Also auch die schwierigen Spielertypen gibt es immer weniger. Dadurch wird es auch ein bisschen einfacher. Und das Spieler, ich schaue niemanden an.
Hast du das gesehen? Einmal in der Runde rumgeguckt. Ja? Das wird, also, wird ein bisschen zu langweilig, merkst du?
Ja, also, ja, stimmt dann. Ja, ja, aber es ist wirklich so, das ist wirklich ein gutes Miteinander, ein gutes Arbeiten. Und dass vielleicht jüngere Schiedsrichter auch vielleicht auch ein bisschen aus Unsicherheit dann manchmal ein bisschen distanzierter sind, ist auch normal. Das ist Erfahrung, die müssen sie sammeln. Aber das gehört irgendwie dazu.
Warte mal, Ruth hat ein paar Vorschläge aus dem Netz auch, ne?
Ich würde ganz gerne einen konstruktiven Ansatz mal in die Runde mitgeben von einem User, der hier an uns schreibt. Wieso wird beim Videoschiedsrichter noch nicht einmal im Ansatz über Challenges diskutiert? Läuft in anderen Sportarten super und ist gerecht? Stößt ja auch direkt auf Zustimmung. Ich gebe es direkt mal weiter an Herrn Gräfe. Was halten Sie von dieser Idee?
Also ich persönlich bin auch ein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt halt die FIFA-Regularien momentan nicht her. Und ob ich dafür bin oder nicht, interessiert doch auf der Welt wirklich niemanden.
Warum bist du denn dafür?
Ich persönlich habe vorher schon erwartet, dass diese räumlichen Sachen funktionieren und die Bewertungsfragen eben nicht. Weil ihr sitzt ja auch manchmal hier, der eine sagt Elfmeter, der andere nicht. Und das wird dann verlagert von dem Schiedsrichter auf dem Feld zu dem Schiedsrichter in Köln. Und ich persönlich finde, dass man irgendwann mal, vielleicht nicht jetzt, aber in ein, zwei Jahren mal evaluieren sollte, okay, das hat funktioniert, das sind die Räume und das mit den Bewertungen hat vielleicht nicht so funktioniert. Und man sieht ja, in anderen Sportarten funktioniert das. Im American Football zum Beispiel sind die Bewertungen außen vor gelassen. Das entscheiden die Schiris auf dem Feld, da geht es auch nur um technische Vergehen. Im Hockey ist das so, in anderen Sportarten ist es so. Ich glaube, da könnte der Fußball auch noch mal ein bisschen lernen von anderen Sportarten. Und dann könnte man ja eine Challenge einführen. Und wie wäre es in der Realität? Der Co-Trainer hat dann ein Tablet, der sieht die Einschätzung des Schiedsrichters, der sieht die ersten zwei, drei Zeitlupen und sagt, ja, okay, kann man so, dann lässt das. Oder er sagt eben, nee, das ist wirklich aufgrund der Fernsehbilder, haben wir einen anderen Eindruck. Und dann wirft er die Challenge oder meldet sich und dann überprüft man das. Und dann bin ich auch ein Freund davon, von Transparenz. Man muss das in den Stadien besser den Zuschauern zugänglich machen. So, das ist einfach so, es sollte irgendwann technisch möglich sein, dass wir da dann ein Mikro haben. Wir haben ja ohnehin schon ein Mikro, dass wir dann uns on schalten, wie auch in anderen Sportarten, ja, und dann erklären, ich bleibe bei Weiterspielen, weil doch erst Ball und dann Gegner. Oder ich sage, nee, ich habe mich getäuscht, es war doch erst Gegner und dann Ball, ich gebe jetzt doch Strafstoß. Dann versteht das jeder, dann sind alle mitgenommen.
Okay, wir vertiefen das gleich nochmal und wollen auch noch die entscheidende Szene gestern in München hier besprechen. Aber die Bayern haben auf jeden Fall erstmal vorgelegt. Sie können 100.000 Euro gewinnen. Erst am Ostersonntag. Viel Glück, bis gleich. Hi von Adel und Bent. Live aus dem Milton Teller, Münchner Flughafen. Der Check 24 Doppelpass. Wir haben über den Videofall geredet. Manuel Gräfe, du hättest gern die Challenge, ne? Das findest du schon mal einen guten Vorschlag. Aber gut, wir haben auch noch einen anderen. Bin mal gespannt.
Also das ist wirklich ein Thema, das viele interessiert. Und wenn wir schon so einen erfahrenen Schiedsrichter da haben, dann leite ich die Frage gerne auch weiter. Was halten Sie davon, die Schiedsrichter wie im US-Sport mit Mikrofon auszustatten, um ihre Entscheidungen zu erklären?
Ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, finde ich eine sehr gute Idee. Es geht um Transparenz, dann kann man das den Leuten erklären. Dann weiß auch jeder, was wirklich der Schiedsrichter entschieden hat. Dann muss man nicht spekulieren, hat er jetzt das Foul gepfiffen oder das Hand oder was war's. Wäre ich ein Freund davon, einfach das zu erklären.
Ist das so schwierig, das umzusetzen?
Das war schon gar nicht so einfach, überhaupt diese Einblendung VAA in den Stadien, in allen hinzubekommen. Kann Stefan vielleicht auch was zu sagen. Das war in manchen Stadien von der Technik nicht mal das war möglich. Ja, und das muss ja koordiniert werden mit Köln, mit dem Stadion, mit dem Schiedsrichter. Das ist technisch schon auch ein bisschen anspruchsvoller, so muss man sagen.
Euch geht's nicht, oder was?
Bei uns schon. Wir haben ein relativ neues Stadion, jetzt gerade 10 Jahre alt. Aber es gibt eben einige Stadien, die technisch die Ausstattung nicht haben. Und dann war es schwierig, weil es hilft ja schon, wenn jetzt auf der Leinwand steht, Handspiel im Mittelfeld oder was auch immer, die vorgefertigt sind. Also bei uns funktioniert es sehr gut. Das ist eine Riesenunterstützung. Aber wenn man es natürlich als Schiedsrichter erklären kann, das müssen die Schiedsrichter, finde ich, für sich entscheiden. Ich finde es super, wenn ein Schiedsrichter sehr souverän mit der Situation umgeht und es dann auch erklärt, weil dann ist es für jeden nachvollziehbar und verständlich. Warum hat er welche Entscheidung getroffen? Und da gehört natürlich auch Größe dazu, dann zu sagen, ich habe es in dem Moment falsch bewertet, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich glaube, das kann auch jeder akzeptieren. Ja. Nur das passiert einfach zu selten, dass da auch ein Fehler dann eingestanden wird. Und das bringt einen dann auf die Palme irgendwo. Und durch den Videoassistenten natürlich noch mehr. Weil der Rudi Völler hat es, glaube ich, mal sogar hier in der Runde gesagt. Eine ungerechte Entscheidung wird noch ungerechter, weil ein Videoassistent draufschaut und dann mehrere Einstellungen hat. Aber ich bin dabei. Wenn das ein Schiedsrichter erklärt, finde ich es super.
Ich war voriges Jahr beim offiziellen DFL-Test dabei in Düsseldorf, wo das genau so bei einem, sag mal, arrangierten Spiel getestet worden ist. Das war fantastisch. Es war eine Entscheidung. Der Schiedsrichter hat sich an der Mittellinie hingestellt, hat übers Mikrofon ans Publikum gesprochen und jeder wusste Bescheid, warum er wie gepfiffen hat. Konnte sich damit anfreunden oder nicht anfreunden, aber man konnte zumindest den Gedankengang mal nachvollziehen. Es geht tatsächlich nicht wegen der Ausstattung in allen Stadien. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. In diesem Milliarden-Business Bundesliga dürfte es eigentlich kein Problem sein, dort für Klarheit zu sorgen. Nicht, dass der Stadionzuschauer noch bestraft dafür wird, dass er ins Stadion geht und der Fernsehzuschauer weiß mehr, sondern an der Stelle dürfte das ja, sag mal, nicht so teuer sein, alle Stadien entsprechend auszustatten zur neuen Saison.
Glaubst du, alle deine Kollegen trauen sich das auch zu? So?
Kein Problem. Also ich glaube, wer vor 80.000 in Dortmund einläuft oder in München oder in Augsburg oder in frenetischen Freiburg, so, der hat auch kein Problem, auf sein Mikro zu drücken und zwei Sätze zu sprechen. Also da mache ich mir keine Gedanken.
Also du wolltest sagen, ihr seid schon coole Socken, wenn ihr wollt. Ne? Und ja, das habe ich auch verstanden an der Stelle. So, wir schauen mal auf die Szene gestern in München, die vielleicht spielentscheidend ist. Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich die Bremer. Guido, du hast ja auch das ein oder andere Kopfballduell mal gewonnen. Süle gegen Veljkovic. Es gibt Gelb-Rot. So. Ist das hart? Ist es richtig? Da hätte man noch mal warten können.
Ja, das ist für mich zu hart. Das heißt, er geht ja normal mit dem Kopf auch nur hin, er will den Ball wegköpfen.
Also er guckt zumindest zum Ball, das behaupte ich jetzt mal, das spricht für ihn. Er kommt aber zu spät.
Zu spät dran, ja.
Aber Gelb kann man da schon geben, oder?
Ja.
Ich glaube persönlich, wenn du schon eine gelbe Karte hast, dann musst du dich einfach ein bisschen zurücknehmen und gerade im Gesicht, und das war ja mal die Ursache, dass man da ein bisschen strenger vorgegangen ist, gab es wirklich schwerste Verletzungen, Jochbeinbrüche, Augenhöhlenbrüche, und das ist nun mal mit dem Ellbogen, ist ein spitzer Knochen, kannst du dem anderen wirklich üblen Schaden zufügen, und wir haben ja so die Unterscheidung, wenn du den Ellbogen so als Stoßstange einsetzt, also einfach statisch,
als Stoßstange?
So heißt es bei uns, als Stoßstange statisch,
was ist die Stoßstange?
Das ist die Stoßstange, wo du dir sozusagen Raum verschaffen willst und den dann im Gesicht triffst, dann ist es eben eine gelbe Karte, und wenn du aber wirklich ausholst mit der Hand, dem Unterarm, dem Ellbogen, dann ist es Schlagen, dann ist es eine rote Karte. Aha. Und das war hier nachvollziehbar, wenn du schon gelb hast und dann die Perspektive sei, jetzt fand ich persönlich ein bisschen harmloser aus, aber von einer anderen Perspektive konnte man eigentlich ganz gut sehen, dass er ihn wirklich auch mit dem Unterarm, Ellbogen im Gesicht trifft, dann ist das eine gelbe Karte. Das ist zwar hart dann in dem Augenblick, aber das ist dann eben leider gelb-rot.
Ja. Leider nicht, zu Recht.
Oder zu Recht.
Also, ja, aber er hat nicht geschlagen.
Aber er springt ja hoch, er hat ja den, er kommt ja an den Ball nicht ran und hat den Arm klar vorne. Und er trifft ihn ja, so wie ich es gesehen habe, so ein bisschen am Hals. Ja. Für mich ist das, und das weiß jeder, dass Wunder, mittlerweile der Arm, wenn du hochgehst zum Kopfball, ist zwar schwer, ohne Arme hochzuspringen.
Das zeigt aber, mir mal, wie du das machst.
Nein, das sage ich, das ist ja schwer, aber es weiß ja jeder, dass wenn du hochgehst und hast den Ellenbogen draußen und du triffst ihn, dann ist das ein Foulspiel. Und das kann man auch mit einer gelben Karte bestrafen. Ich weiß gar nicht, was der sich da noch aufregt.
Nee, er riecht sich ja nicht groß auf.
Aber ja gut, dann der andere, der Klaassen, wo über den Ball getreten
in England
hat.
England hätte das...
Wenn der Klaassen den Ball weggeschossen wäre, ist er gar nicht zu der Situation gekommen.
Das ist eine andere Geschichte.
Tritt ja über den Ball. Gut, kann man ja mal machen.
Für mich war es auch gelb-rot. Also, er kommt ja auch noch mit Anlauf. Süle ist im Stehen, geht hoch. Genau. Der andere kommt mit Anlauf, von daher gelb-rot. Doch, kannst du geben.
Gut, hat Süle nicht beeinträchtigt, ne? Er hat dann das entscheidende Tor gemacht. Auch das wollen wir uns noch anschauen. Chronistenpflichten nennt man das. Dann war es schwer für Werder, ne, Mario?
Ja, mit 10 Mann gegen Bayern. Ich meine, Bayern muss ja das Spiel auch deutlich gewinnen. Die haben ja genügend Chancen gehabt.
Verballern auch ganz schön viel.
Ja, viele Chancen liegen lassen. Und dass jetzt das Süle dann das Tor macht, ist natürlich erstmal schön. Ich meine, das war nicht zu erwarten, dass er... Gut, der wäre wahrscheinlich auch gerade so hingekommen. Der Torhüter hat mit dem Kopf gestoppt den Ball. Aber
wenn er stehen geblieben wäre.
Wenn er stehen geblieben wäre, ja. Also, abgefälscht, kann er nichts machen.
Ist halt so. Bayern haben vorgelegt. Und es gibt das Rückspiel sozusagen, ne? In Bremen.
Pokal.
Am Mittwoch. Da haben wir natürlich auch was dazu. Du gehst mal rüber zu Ruth?
Ja, muss ich.
Ja.
Gezwungenermaßen. Ich komme aber gleich wieder.
Pokalfieber wird Ihnen präsentiert vom T-Rock. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
Ja, Mario, ein bisschen Bewegung tut dir.
Hallo Ruth, ich komme.
Ich bin gespannt, wie du. Oha,
nicht, hallo Ruth.
Dass du hier außer Atem ankommst. Hallo. Oha. Also, schön, dass du da bist. Es ist aber kein weiter Weg, nur zur Info, liebe Zuschauer. Mario, du bist mit Werder und mit den Bayern Pokalsieger geworden. Und demnach die Frage direkt mal an dich. Wird es am Mittwoch ein komplett anderes Spiel als das, was wir gestern gesehen haben?
Ja, ich glaube, dass es ein, gut, Pokal ist natürlich immer ein anderes Spiel, vor allem, ja, kein Problem, ich habe ja 10 Euro noch da liegen. Nein, Bremen ist natürlich zu Hause auch nochmal ein Tick stärker wie auswärts und Bremen ist natürlich auch eine Pokalmannschaft. Klar, es geht jetzt halt um Einzug ins Finale, Bayern wird natürlich alles daran setzen, aber Bremen, ich glaube, dass sie eine gute Chance haben, zu Hause gegen Bayern was zu machen.
Vor allem im ausverkauften Weserstadion. Beim letzten Pokalsieg von Werder gegen die Bayern warst du dabei. Das war das Finalspiel 1999. Aber man muss sagen, du warst nicht bis ganz zum Schluss dabei. Was ist passiert?
Nein, ich glaube, wir hatten auch mit Bayern verloren, glaube ich, das Spiel.
Genau. Ne?
Und ich wurde dann irgendwie ausgewechselt oder was, keine Ahnung. Was
Gelb-Rot
war denn da?
War's?
Gelb-Rot, ach, das habe ich ganz vergessen.
Und dann Elfmeterschießen, gib zu, du hast dich einfach gedrückt vorm Elferschießen.
Nein, ich habe ja nie mich vor irgendwas gedrückt. Elfmeter ist ja relativ einfach, ne? Elfmeter, kein Gegenspieler.
Ich frag mal bei Stefan nach, der hat drüber gesetzt.
Stefan Effenberg, ja, das kann ja mal passieren, Stefan. Ist kein Problem, Stefan.
Und Thomas wurde gar nicht eingesetzt, also das könnt ihr gleich noch besprechen. Mario, vielen Dank an dieser Stelle. Und natürlich auch noch HSV gegen Leipzig am Dienstag. Wir bereiten sie vor und Sie können wie immer den Man of the Match wählen und dann auch 2 Finaltickets gewinnen. Mario, danke an dieser Stelle.
Danke.
Pokalfieber wurde Ihnen präsentiert vom T-Rock. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
So, Mario ist weg, aber sein Geld, das habe ich, oder das haben wir. Ja, wie versprochen, zahlt er es dir ein. Erinnerst dich noch an das Pokalfinale, ja?
Oh ja.
Ich saß übrigens neben deiner damaligen Frau auf der Tribüne, das wollte ich noch hinzufügen.
Ja.
Und wir haben schon beim Anlauf gesehen, oh, was macht er da? Nein, haben wir nicht gesehen.
Ja. Das war ja ein paar Tage nach dem Champions-League-Finale. Ist es schwer, ein DFB-Pokalfinale auch noch zu spielen?
Na, das war nicht einfach. Bitter, muss man sagen. Ne?
Ja, das klar, natürlich. Kommst aus Barcelona nach Hause, hast diese Niederlage in den Klamotten und musst nochmal DFB-Pokalfinale spielen. Also, und du hast uns gefehlt dazu. Ne? Warum? Warum?
Weiß ich nicht mehr.
Suspendiert, glaube ich, oder?
Ja, du hast mich suspendiert mit Ottmar Hitzfeld zusammen. Also,
schau, so lief das früher.
Ja. Früher war noch alles in Ordnung. Jetzt genug in der Vergangenheit. Ne? Haben uns da aufgehalten. Jetzt machen wir einen Spot und dann müssen wir über Schalke auch noch reden. So, gestern das ganz späte Abendspiel, 20.30 Uhr. Also Schalke verliert zu Hause 2-5. Gegen Hoffenheim und Sie können sich vorstellen, wie die Laune des Trainers war, Hübsch-Stevens.
Der noch nicht weiß, dass wir da unten ja, nicht umsonst stehen, ja, weil wir stehen da nicht umsonst, das muss deutlich sein. Und der die Augen noch nicht geöffnet hat, ja, der ist richtig blind. Ich hatte gehofft, dass ich die Jungs einige freie Ostertage geben konnte, aber das kann jetzt nicht, weil wir müssen morgen früh doch das aufarbeiten.
Also keine freien Tage auf Schalke. Schalke ist die Saison einfach
besonders. Schalke hat das große Glück, dass es wirklich 3 Mannschaften gibt, die so viel schlechter sind, dass sie den Klassenerhalt sicher schaffen werden auf Platz 15. 6 Punkte Vorsprung dadurch und dazu noch das bessere Torverhältnis. Ich glaube nicht mehr, dass da etwas passieren wird im Verlauf der Restsaison. Aber die müssen sich erheblich was überlegen. Angefangen von der Trainerfrage über Sportdirektor, die gesamte Kaderzusammenstellung. Das wird noch über den Sommer kräftig da rumsen, wenn noch die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden müssen.
Kannst du dir den Absturz erklären auf Schalke?
Nee, eigentlich auch nicht. Das ist schon unerklärlich. Die haben eigentlich eine gute Mannschaft gehabt, aber das hat einfach nicht ineinander
gepasst, muss ich sagen. Also es ist schwer erklärbar, dass man so abstürzt. Die waren ja letztes Jahr auch immer auf einem Vizemeister.
Sind Zweiter geworden. Natürlich.
Zweiter geworden. Und die Mannschaft hat sich ja nicht so verändert. Klar, der eine oder andere hat vielleicht abgeben müssen. Aber da hat man den Sané noch geholt als Innenverteidiger. Also von daher müsste die Mannschaft mindestens um Platz 8 aufwärts stehen, aus meiner Sicht.
Für Schalke für dich schlechter als letzte Saison?
Offensichtlich,
oder war es einfacher für euch?
Offensichtlich stimmt die Hierarchie innerhalb der Mannschaft nicht mehr, wie es in der letzten Saison der Fall war. Und da kann
die
sein,
hat man auch so ein bisschen selbst zerstört. Ja?
Ich glaube, dass so Naldo oder so eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat.
Kapitän.
Ja, die hatten.
Goretzka raus.
Ja, die haben schon Qualität verloren auch. Das muss man sagen. Und offensichtlich in der Struktur der Mannschaft ist da was kaputt gegangen, das man nicht auffangen konnte.
Ja, viele Probleme aber auch selber gemacht. Du hast schon recht mit der Hierarchie, Fährmann, Kapitän. Du nimmst ihn die Kapitänsbinde weg.
Naldo hat natürlich viele Standardtore gemacht, die wichtig waren.
Aus wenig haben sie viel gemacht.
Ja, die haben knappe Ergebnisse erzielt im letzten Jahr und häufig halt durch eine Standardsituation das Spiel gewonnen. Und das geht ihnen ab, die Saison.
Und sie waren defensiv auch noch viel stabiler. Stefan, guck mal auf das 1-0 für Hoffenheim.
Ja, die waren im letzten Jahr 100% stabil. Also das war ja deren große Stärke. Und das funktioniert nicht mehr.
Okay, also...
Ja, also individuelle Fehler.
Sind sie
ja
eigentlich...
Sie sind geordnet, sie sind in Überzahl, aber trotzdem, ja.
Gut, der Tank ist nicht schlecht, ne?
Ja, aber auch sie kommen nicht wirklich in die Zweikämpfe rein. Jeder Spieler weiß, solange du aus dem 16er draußen bist, kannst du auch ordentlich in die Zweikämpfe reingehen. Du hast ein Problem, sobald du drin bist, und das war hier der Fall. Den kommst du nicht mehr hin.
Also das war die Führung für Hoffenheim. Symptomatisch dann aber auch, fand ich, eine Szene. Wir haben das eben beim VfB wieder auch mal angesprochen. Auf Schalker Seite. Eigentlich eine Riesenchance. Und dann schau mal hier. Super gespielt bis dahin. Dann ist Burgstaller ganz frei. Was macht er da?
Also ja, es ist ja einfach, keiner übernimmt die Verantwortung, sondern schiebt die Verantwortung weg. Ja, ist ja klar. So, hier siehst du das.
Klarer Fall von kein Zuvertrauen, Selbstvertrauen. Ne? Der in der letzten Saison hätte den locker mit rechts dann zumindest aufs Tor gebracht, ja. Aber er hat sich das in dem Moment nicht zugetraut. Lange Verletzung.
Stürmer ist doch nochmal egoistisch in der
Situation, oder? Eigentlich ja.
Ja, und das spricht für die ganze Situation Schalke 04 durchweg die ganze Saison. Totale Verunsicherung und kein Zutrauen. Ja. Jeder schiebt die Verantwortung weg zu dem anderen. Nee, nimm du den Ball, ich will ihn nicht. Das Wichtigste im Fußball ist immer, dass du den Ball haben willst. Da unterscheiden sich in schwierigen Situationen die guten Spieler eben von dem Durchschnitt. Und wenn du das nicht mehr hast, dann stehst du da unten, wo sie stehen. Ist bei Stuttgart übrigens genau dasselbe.
Jetzt haben die Tedesco freigestellt, Hüb hat übernommen. Ist es jetzt besser geworden?
Nein, natürlich nicht. Er hat, glaube ich, 4 Punkte oder so geholt. Also da hätte man ihn auch behalten können, Tedesco, wenn es jetzt rein nach Punkteschnitt gehen würde. Da ist überhaupt nichts besser geworden. Hinzu kommen noch taktische Fehler, wie gestern mit einer Dreier-Abwehrkette zu beginnen und gegen einen Stoßstürmer von Hoffenheim. Ja. Damit totale Unterlegenheit im Mittelfeld. Zur Halbzeit hat er umgestellt. Prompt kamen sie auch besser zum Zug, ja. Aber das musst du während des Spiels können, das muss die Mannschaft merken, da müssen Signale zum Trainer kommen. Ich glaube, Uwe Stevens wird nur mit starker Hand jetzt da durchregieren, irgendwie die Saison zu Ende bringen. Aber da muss substanziell da einiges passieren.
Und du hast auf Schalke hast du nur eine einzige, in meinen Augen, Personalie, die wirklich positiv ist, und das ist Nübel. Der wirklich ein großes, der Torwart, der unglaubliches Potenzial hat. Alle anderen sind von der Kurve stark
runter. Ja, 6 Schüsse aufs Tor gestern natürlich und dann sind 5 drin.
Ja, aber also das muss ich jetzt nicht festmachen an den Torwart.
Nein, mach ich gar nicht. Das ist nur bitter für den Torwart. Ja. 0-2, Stefan. Ja. Direkt vor der Halbzeit. Das ist ja immer, wie sagt man so schön, ein ungünstiger Zeitpunkt. Ne?
Das ist wohl wahr. Aber hier sieht man aus. Sie sind wieder relativ geordnet. Aber sie lassen halt diesen kleinen, minimalen Raum auf. Und die Hoffenheimer sind eben dafür bekannt, diesen Ball halt tödlich zu spielen.
Schnell.
Haben großes Selbstvertrauen, das was Schalke eben nicht hat.
Aber jetzt guck bitte nochmal. 5er-Kette sehe ich doch da.
Ja.
Und jetzt guck.
So ist er. Und keiner zuständig dafür, den mal so richtig zu stellen.
War auch gut gespielt? Ja gut, der Pass.
Den Pass
der
Passgeber kann man aber nur spielen,
der Passgeber hat schon mal keinen Druck.
Den Ball, so, genau. Da kein Druck. Nicht gut genug für den HSV.
Und dann guckt den schön aus. Ja,
ja, ja, und rechtzeitig er einer halt raus.
Auch, ne? Muss das aber ist schwer, einer danach gehen. Zu laufen. Ne? Wenn er
ja, das ist schwer, aber er muss in der Mitte zugemacht werden. Der Sechser muss drauf gehen. Einer rausrücken und sofort Druck machen.
Und was der Belfodil da spielt bei Hoffenheim, spielen. Sensationell. Diese Flanke, vielleicht sieht man die auch nochmal, die Belfodil da reingibt.
Wir machen
da
weiter, 3-1, komm, so. Bitte. So. Auf geht's. Oder 1-3 aus Sicht natürlich der Schalker Stefan hier
nochmal. Wie können die aber zur Flanke kommen? Und jetzt guckt ihr diese Flanke
wieder
an.
Wieder Überzahl.
Ist ja. Gut. So, buff. Und dann zwischen zwei Innenverteidiger. Ist doch unfassbar sowas.
Ja, aber jetzt sag mal ganz ehrlich, Sané läuft 5 Meter oder 6 Meter rückwärts. Da muss doch der hinten steht, nach vorne laufen zum Kopfball, oder nicht?
Ja, keine Ahnung.
Pass mal auf jetzt.
So, der darf jetzt gar nicht flanken. Nur
permanent zurück, damit er
steht zwei Leute.
Das gleich verteidigt.
Mhm. So.
Jetzt da muss doch der von hinten eher nach vorne kommen.
Ja.
Also, Dino, also, weiß das auch. Rückwärts laufen ist schwierig und dann hochspringen. Ne? Als Innenverteidiger
hast du. Brutal.
Absolut schwer.
So, noch brutaler war es beim 1-4, Stefan. Wurde ja nicht besser, ne? Also.
Nee, wirklich. Hm?
Auch hier, Schalke eigentlich. Haben sie den Ball, ne?
Ja, aber jetzt kommt die Rückwärtsbewegung, 6 bleiben stehen. So, und jetzt verteidigst du mit 4. Das ist das nächste Problem.
Ja, aber der läuft auch doch schön durch, ne?
Noch spielen geil wäre.
Aber wir wollen also jetzt mal nicht super, das Negative, ne? Sehen von Schalke, sondern das war richtig gut. Richtig gut, richtig gut.
5-1, weiter geht's, komm.
Kommen dann noch mehr? Hm? Wie bei der Endstand? Ist gleich Schluss?
5-2, genau, wenn du es wissen willst. Ja, guck doch mal hier, das ist schöne Tore. Hast du doch gerade selbst gesagt.
Ja, absolut.
Ne? Hier auch wieder natürlich, okay, bei 4-1 ist die Gegenwehr
ja.
Mit dem Außenriss.
Weil, ja, weil sie nur im Raum verteidigen. Die verteidigen
ja, warum
nur im
machen Raum. Sie das denn? Erklär mir das doch mal.
Ja, das muss der Trainer denen sagen. Ja. Also im Strafraum bitte Mann gegen Mann, logischerweise.
So, da,
guck. So, pass auf, guck, jetzt verschwinden sie. Beide im Rücken.
Ja, aber auch schon die Flanke wird nicht unterbunden. Da wird der 17er gehabt, der geht nicht raus. Da muss man doch drauf gehen. Die bleiben alle auf der Linie liegen, stehen, auf im Raum stehen und dann kann ich in Ruhe flanken und dann wird es die Innenverteidigung auch schwer zum Verteidigen.
Julian Nagelsmann hat gestern nach dem Spiel erklärt, dass das sag mal, taktisch nicht das beste Spiel war, weil er musste während des Spiels 4-mal umstellen. Musste 4-mal umstellen, 5-mal umstellen. Und das zeigt aber, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist und er als Trainer das entsprechend auch mit der Mannschaft sich so erarbeitet hat, dass die jedes Mal eine Antwort gefunden haben, wenn Schalke umgestellt hat. Schalke kann halt nur 2 Spielsysteme, einmal mit 5er-Kette, einmal mit 4er-Kette. Und dann bist du limitiert. Dann wirst du halt von so einem Trainer, der bis zum Schluss tatsächlich bei seinem Arbeitgeber auch Leistung abliefert, mit wirklich guten Spielern, wirst du einfach aufs Kreuz gelegt. Und da sieht man die Unterschiede zwischen Schalke und einem aufwärtsstrebenden Verein wie Hoffenheim. Da stimmt nichts mehr bei Schalke. Das ist vorbei, wenn die so weiterspielen.
So, eine Frage ist wie immer noch offen. Ne, Guido, du hast noch mal ein paar Minuten Zeit zu überlegen, was du jetzt beim VfB machen willst. Ne? Stefan hat uns seine Pläne schon verraten. Nach uns wie immer Pur Landstein, ihre Gastgeberin ist Laura Bartling. Ich verrate Ihnen jetzt schon mal ihre 10. Band live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Sind wir zurück beim Check 24 Doppelpass. Stefan, gerade über Schalke gesprochen.
1-1.
Spielen übrigens noch gegen Augsburg. Glaubst du, Augsburg hält den Vorsprung auf Schalke?
Ja, da bin ich mir sicher. Weil sie jetzt wirklich in so einer positiven Phase drin sind. Das wird reichen. Aber ich glaube auch nicht, dass Schalke irgendwas passiert mit Relegation. Ich glaube, da geht Stuttgart rein. Also die können froh sein, dass sie diese 6-Punkte-Polster haben. Das wird reichen für die letzten 4 Spiele.
Sind sie leichter zu spielen dieses Jahr? Vielleicht? Kann man das so sagen? Nee.
Das wird der Stefan nie sagen.
Nee, leichte Spiele gibt es nicht. Aber ich möchte...
leichte Spiele gibt es nicht.
Aber da ist jetzt schon ein bisschen Wahrheit dabei, ne?
Ist ja Wahrheit immer dabei.
Ja, das waren 3 Euro.
Ach, das war's? Ja. Ich dachte, du antwortest noch irgendwie was da, ne?
Nein.
Nee? Dann frage ich Guido noch was.
Unser Ziel ist es natürlich, dass wir vor Schalke bleiben, ist doch klar.
Ja, genau, das wollte ich hören, siehst du.
Klar.
Ja, wunderbar. Und ist der VfB geeignet für die Relegation, das glaubst du?
Ich hoffe, dass es einen kleinen Push gibt jetzt mit dem Trainerwechsel noch und dass dann die Spieler sich besinnen, zu wissen, was ein Abstieg bedeutet oder nicht bedeutet. Dass
glaube, jeder Spieler, der auf dem Platz ist, der möchte auch erfolgreich sein. Und von daher denke ich mal, dass die Spieler da sich wirklich mal besinnen und sagen, Mensch, wir haben eigentlich eine bessere Qualität wie jeder, der in der zweiten Liga spielt, egal wer es jetzt wird. Und dann müssen die das auch richten im Endeffekt.
Wunderbar.
Was ändern kann man nicht.
Wunderbares Plädoyer. Ne? Ich hoffe, die Spieler haben zugehört. Ruth, du bist noch mal dran, bitte.
Na klar, wie immer am Ende der Sendung haben wir Spenden gesammelt. Danke an den SSV Jeddelo aus der Regionalliga Nord, an Timo Pfeil aus Unterseibertenroth und an die ersten Herren der SPVG Aurich. Check24 verdoppelt wie immer ihre Spenden. Und liebe Zuschauer, Sie wissen, Sie können den Doppelpass in voller Länge online noch mal abrufen. Und wir haben ein tolles Osterprogramm für Sie zusammengestellt mit Live-Sport. Also bleiben Sie gerne bei uns.
Ja. Wir könnten noch Stunden weitermachen, aber es ist ja Ostern. Ne? Also von daher, ja, gibt auch andere Sachen. Stefan, herzlichen Dank für den Besuch. Alles Gute für die restlichen 4 Spiele.
Danke für
Wir können mal sagen, Glückwunsch zum Klassenerhalt, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ja? Er hört nicht zu.
Da dreht er sich doch weg, das gibt's nicht. Manuel, vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja? War sehr aufschlussreich. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, sehr. Gerne ja? wieder.
Gerne wieder. Also, Stefan, Tito. Ach so, ja. Was machst du jetzt beim VfB?
Präsident.
Weil das ist ja gar kein Thema. Ich muss ja
erst mal VfB. Ich bin Trainer in Personalunion.
Präsident wird sofort gewählt.
Jetzt vorsichtig. Sie müssen erst mal drin bleiben. Dann überlege ich es mir mal. Dann müssen Sie mich erst mal fragen. Tito, danke. Alles Gute. Bitte auch vielen Dank.
Ja.
So, das war's für heute. Schönen Ostersonntag, schönen Ostermontag. Wir sehen uns nächste Woche wie immer. Danke Ruth, danke Hajo von Hagenbenn. Ja, ein Deo, ne? Und weiter geht's mit Pur Langstamm, mit Laura.